What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Folge des Movie Break Podcasts. Eigentlich würde ich euch jetzt gerne eine Avengers Theme Song quasi einspielen, aber dadurch, dass wir die Rechte nicht haben, lasse ich das einfach. Aber wie ihr quasi schon hören könnt, reden wir heute über Superhelden. Wir hatten es gerade schon wieder angekündigt, und zwar in unserem letzten Podcast, dass wir heute über die Avengers, über alle anderen Superhelden des Marvel-Universums reden. Und ich mache das natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist die Allzeitbegleitung von mir, und zwar Stu. Hallo, Stu.
Ah, hallo.
Genau, und wir haben als Gast auch noch den Andi dazu geholt. Hallo, Andi.
Hallo, guten Abend.
Genau, den Andi kennt ihr schon, und zwar hatten wir schon zusammen den Game of Thrones Podcast gemacht und auch das Interview mit Patrick Roach war von dem Andi. Genau, und du bist aktiv beim Telestammtisch.
Genau, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, die anderen haben abgesagt.
Oh. Na gut, mal sehen, was ich hier dazu beitragen kann.
Okay. Genau, heute reden wir über Marvel und dann dementsprechend natürlich auch über Disney, über die Zukunft des Marvel-Universums genauer gesagt, weil am Wochenende auf der Comic-Con wurde jetzt endlich die Phase 4 bestätigt, alles was Phase 4 beinhaltet, und das sind einige Filme als auch einige Serien, und da stellt sich natürlich die Frage, was halten wir davon, was erwarten wir denn tatsächlich so von Phase 4, wollen wir tatsächlich Phase 4 und was kommt danach noch, weil auch jetzt ist schon quasi Phase 5 angekündigt und einige Filme, und genau, das wollen wir heute so ein bisschen alles in den Podcast zusammenfügen. Aber zuallererst stellen wir uns nochmal genauer so ein bisschen vor, und zwar mit der Frage, sind wir denn eigentlich Comic-Fans oder nicht? Stu?
Meine Comic-Erfahrung beruht darauf, dass ich als Kind ein paar Hefte Mickey Mouse gelesen habe, ein paar Hefte Spider-Man gelesen habe, ein paar Hefte Lustiges Taschenbuch gelesen habe. Und dann habe ich vor vielen Jahren mir aus der Bücherei Watchmen ausgeliehen. Das wird ja allgemein nicht als Comic, sondern als Graphic Novel bezeichnet. Das ist auch ein sehr schöner Begriff. Und ansonsten bin ich leider absolut kein Comic-Konsument. Das Einzige, was mich halt interessieren würde zu lesen, wären halt die Abenteuer von Bountylus, weil der Andi das zeichnet. Aber ja, ich bin leider von allen anwesenden Herren hier leider der mit der wenigsten Comic-Erfahrung tatsächlich. Ich schäme mich.
Okay. Ja, shame. Okay, Andi, wie sieht denn das bei dir aus?
Ja, ähnlich wie beim Stu habe ich halt auch als Kind irgendwie so ein paar Mickey-Maus-Hefte und Asterix und Lucky Luke gelesen. Doch während meines Studiums zum Grafikdesigner hatte ich irgendwie ein, zwei nette Dozenten, die mich dann doch irgendwie auf so ein paar Comiczeichner gebracht haben, die mir dann immer wieder als Inspiration gedient haben. Und so habe ich mich dann da so ein bisschen reingefuchst wieder und mir so ein paar, ich sage jetzt mal, anspruchsvollere Sachen als Mickey Mouse irgendwie reingetan, was vor allem halt die Zeichnungen anging, weil ich halt selber dann auch viel gezeichnet habe. Und dann bin ich selber auch irgendwie zum Comiczeichnen gekommen und dann war ich ja eh drin. Und was ich aber noch sagen kann, ist, dass ich in Marvel und DC Ongoing-Serien gar nicht so wirklich viel drin bin. Also ich bin großer Ed Brubaker-Fan zum Beispiel und auch Jonathan Hickman oder Warren Ellis und so, die ja alle für Marvel und DC auch viele Sachen machen. Aber ich lese von denen eigentlich hauptsächlich die eigenen Sachen. Also zum Beispiel Criminal von Ed Brubaker oder Nightly News von Jonathan Hickman und so weiter. Und diese ganzen Ongoing-Series von Marvel, weil wir gerade bei Marvel-Comics sind, Marvel-Podcast, kenne ich jetzt auch nicht so. Ich habe zwar hier so einen Stapel liegen, aber ich würde mich jetzt nicht als Marvel-Spezialisten bezeichnen. Aber ja, ich habe ein paar Comics hier stehen, zu der Frage.
Okay. Ja, bei mir ist das so ein bisschen ähnlich wie bei euch. Also ich glaube, aufgewachsen bin ich mit vor allen Dingen Asterix-Comics und halt auch irgendwie lustige Taschenbuchgeschichten, Entenhausen etc. pp. Also das Klassische, was man irgendwie aus den 90er Jahren so kennt. Und bin erst recht spät eingestiegen. Also ich war schon immer lange DC-Fan und vor allen Dingen Batman-Fan, da sage ich gleich noch was zu. Zum Marvel-Universum bin ich erst so ungefähr vor 10 Jahren, aber vor allen Dingen über erstmal so Animationsserien eingestiegen, um da so ein Abriss zu bekommen und habe dann im Zuge des MCUs angefangen, Comics aus dem Bereich zu holen, um mich da so ein bisschen reinzulesen. Das ist jetzt nicht allumfassend geworden, also ich habe so ein paar Comicbände hier liegen, aber vor allen Dingen halt im Bereich DC. Genau, Batman, ich bin ein sehr, sehr großer Batman-Fan. Ich habe jetzt gerade erst Anfang des Jahres eine neue Batman-Reihe angefangen zu abonnieren als Comic-Reihe. Da werde ich jetzt in den nächsten 2 Jahren ungefähr über 100 Bände bekommen und dann kann ich mir halt so eine riesen Batman-Sammlung dahinstellen. Ansonsten auch Suicide Squad und so ein paar abseits davon ein paar DC-Comics, aber ich bin jetzt auch kein Riesenexperte.
Ist es eigentlich für einen normalen Menschen überhaupt möglich, alles zu lesen, was aus dem Hause Marvel kommt?
Nein, das glaube ich nicht. Also schon vielleicht, wenn du da die ganze Zeit bei bist, ja.
Ich fand's auch ganz spannend. Also ich habe mir zum Beispiel den Civil War Run, nenne ich es jetzt mal, von Mark Miller halt auch geholt, dadurch, dass das so populär war durch die Filme irgendwie. Und das ist ja dann immer so schwierig, weil es gibt halt unendlich viele Serien, also von jedem Helden die Einzelserie, dann gibt es noch diese ganzen Teamserien und so. Und es ist ja alles betroffen gewesen von diesem einen Event. Aber ich fand trotzdem, man kann, wenn man jetzt eingibt hier, weiß ich nicht, Comicladen oder bei Amazon oder so und sich diesen Civil War Comic holt, dann kann man den schon lesen, auch wenn man jetzt nicht genau weiß, was davor passiert ist. Es ist natürlich sehr verwirrend, wenn dann, keine Ahnung, der und der Charakter vielleicht nicht mehr der Originalcharakter ist oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt bei diesem Civil War Run so war. Ich glaube, da war Peter Parker sogar noch der Spider-Man und so. Aber da gibt es schon ein paar verwirrende Sachen. Außerdem sind natürlich die X-Men noch mit dabei, wie jetzt nicht in den Filmen und so. Das ist schon alles sehr viel und ein bisschen verwirrend an manchen Stellen, aber es ist trotzdem einfach sehr lesbar, fand ich dann. Also Siege habe ich auch vor letzter Zeit gelesen irgendwie und da fand ich es schwierig reinzukommen, aber es ist trotzdem spannend. Aber sind halt so viele verschiedene Einzelserien, die da ineinander versponnen werden, aber diese Sammelbände, die machen das ganz gut, dass man ungefähr einen Überblick bekommt, finde ich.
Genau, also ich bin da auch ein Fan von Sammelbänden, von Einzelbänden, also so speziellen Sachen auch eher, die so ganz abgeschlossen sind. Also Old Man Logan zum Beispiel, fand ich großartig. Und ich habe auch einige Deadpool-Sachen hier. Night of the Living Deadpool zum Beispiel kann ich unbedingt empfehlen, der ist ziemlich witzig. Aber ich glaube, das ist so eine Präferenzsache, ne? Also man muss ja auch Jahrzehnte an Comics theoretisch nachholen, wenn man alles lesen möchte. Und die Frage ist, möchte man das, wenn man jetzt starten würde?
Ja, weil du gerade One-Shots erwähnt hast, also da bin ich auch eigentlich eher Fan von, also auch bei Batman und so, da lese ich halt auch jetzt nicht die Ongoing-Series, sondern halt mal einen Dark Knight oder mal das Long Halloween und so weiter. Und bei Marvel zum Beispiel bin ich auch eher eingestiegen und da gibt's einen grandiosen Comic, der heißt einfach nur Marvels von Kurt Busiek, wie man auch immer ausspricht, und Alex Ross, der sollte ja bekannt sein. Und das ist eine richtig geile Geschichte, weil der eigentlich alle wichtigen Marvel-Events anschneidet, aber aus der Sicht eines Fotografen, der irgendwie ja eben aus der Sicht der Menschen diese ganzen krassen Events, die da passieren, also da kommt dann Galactus vorbei und diese ganze X-Men mit den Sentinel-Geschichte, die wird da angeschnitten und so, aber das passiert alles so am Rande und man sieht es aus der Sicht von den normalen Menschen, wie sie halt auf der Straße stehen und er halt immer Fotos macht für die Zeitung und so und da kriegt man einen ganz coolen Überblick und man braucht halt dieses ganze Vorwissen nicht und man lernt einigermaßen viel, was in dem Universum da so passiert. Also Marvels von denen, das kann ich sehr empfehlen, zum Beispiel.
Ich kann vielleicht noch kurz, um meine Beziehung zu Comics nochmal klarzustellen, eine kleine Anekdote. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der wollte mich an die Comics von Lobo, diesem Antihelden, näher ranbringen.
Oh, falscher Verlag.
Ja, man hat mir wirklich so einen riesigen Stapel an Lobo-Heften mitgebracht, so, wo jedes einzelne Heft in so einer Klarsichtfolie war. Und dieser Stapel, der lag halt wirklich ein halbes Jahr auf meinem Schreibtisch, also bei der Arbeit, auf dem Arbeitstisch. Und ich habe da wirklich nur mal kurz reingeguckt und fand es auch irgendwie ganz interessant. Aber ich habe mich nie dazu durchringen können, das wirklich weiterzulesen, bis der Kollege dann wirklich nach einem halben Jahr gesagt hat, weißt du was, es wird einfach nichts und die aber wieder mitgenommen hat.
Ich stell dir mal eine Liste zusammen gerne, eine Empfehlungsliste mit Sachen, weil, wie gesagt, ich bin da auch kein Fan von diesen versponnenen Durcheinandergeschichten mit allen verschiedenen Characters, die sich immer mal wieder überkreuzen und so, sondern eher so ein paar Übersachen. Ich stell dir eine Liste zusammen gerne.
Ich wäre eh dafür, dass wir gemeinsam einen Comic machen, weißt du zeichnest, ja, und schreibst und ich krieg das Geld.
Ah, das ist eine gute Idee.
Ja, die Abenteuer von Schäffchen.
Genau, ansonsten noch eine Empfehlung, wer in das Marvel-Universum auch so ein bisschen leicht einsteigen möchte und gerne auch Animationsserien guckt. Da gibt's die Serie Die Avengers, die mächtigsten Helden der Welt. Die reißen tatsächlich diese ganze Comic-Serie einmal ab, sodass man am Ende auch alle Figuren einmal gesehen hat und weiß, wo sie herkommen, was sie tun. Das war ziemlich hilfreich damals. Okay, habt ihr noch was erstmal zu euch, zu Comics, bevor wir jetzt ins MCU starten?
Ich würde sagen, ich bin hier der Noob und ihr beiden sind einfach die verkackten Nerds. Ich glaube, wir hätten diese letzten 10 Minuten damit einfach abkürzen können.
Okay, du willst doch bloß wieder die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund rufen, Nerd.
Ja, ich habe gehört, dass es wirklich Leute gibt, die das lustig finden. Es waren zwar alles nur Freunde von dir, aber egal.
Ja, ich werde hier und da gerne nochmal was einstreuen, aber fürs Erste war es das, glaube ich.
Okay, dann steigen wir tatsächlich ein, aber bevor wir zu Phase 4 kommen, da mal einen kleinen Abriss machen. Erstmal den Rückblick auf das Ende von Phase 3, also quasi Endgame und Spider-Man Far From Home. Und da die Frage an euch, fandet ihr das Ende von Phase 3 jetzt geglückt oder nicht?
Es tut mir leid, wenn ich dazwischen grätsche, aber wir sollten vielleicht hier ganz klar nochmal eine Spoilerwarnung raushauen für alle, die noch nicht Endgame und vor allem Far From Home gesehen haben. Weil ich glaube, wir können das jetzt hier nicht besprechen, ohne wirklich explizit zu spoilern.
Oh, dann kann ich mir an der Stelle gleich mal einen Spoilerbräu aufmachen.
Oh ja, bitte,
Spoilerbräu. Auf jeden Fall. Genau. Also wir werden auf jeden Fall spoilern, weil wir auf ganz, ganz viele Dinge auch eingehen werden müssen.
Ja, es ist schon offen, das hat man jetzt nicht gehört, wegen meinem neuen Headset, das ist ziemlich sehr gut abgeschirmt, deswegen sorry dafür.
Zur kurzen Erklärung, der Andi und ich, wir haben schon öfters im Telestammtisch zusammen gecastet und da haben wir so Tradition gemacht, dass wir halt immer, wenn wir spoilern, einen Spoilerbräu aufmachen.
Ja.
Ja, soll ich einfach mal sagen, was bei Far From Home passiert ist? Nochmal kurz.
Ja, so. Schieß los.
Ja, Far From Home endet damit, dass Spider-Man enttarnt wird. Das heißt, dass die ganze Welt von J. Jonah Jameson, der wieder gespielt wird von J.K. Simmons, dass er halt Peter Parker ist. Und er, es wird so dargestellt, dass er Mysterio umgebracht hat. Das heißt, er ist jetzt sozusagen einer der most wanted persons on the earth oder on earth. Und es kommt heraus, dass Nick Fury zusammen mit den Skrulls, das sind die Gestaltwandler, die wir aus Captain Marvel kennen, gemeinsame Sache macht. Das sind so die zwei großen Oho- und Aha-Momente aus Far From Home, die in der Hinsicht interessant sind, weil sie, glaube ich, das fortführen, was schon Homecoming gemacht hat, und zwar, dass Peter Parker sowas wie der neue Tony Stark wird. Denn wir erinnern uns, am Ende von Iron Man ist es ja auch so, dass Tony Stark, wenn auch aus eigenem Antrieb, sich halt zu erkennen gibt, dass er Iron Man ist. Und wir wissen auch, dass in Endgame halt Tony Stark sich opfert für uns, für die Menschheit und für sein Team. Und in Far From Home ist es ja auch so, dass Peter Parker Zugriff hat auf, ich sage mal, ja, die Datenwelt von Tony Stark. Also für mich war es recht eindeutig, dass versucht wird, dass Spider-Man sowas ist wie der neue Tony Stark, was auch daran zu erkennen ist, dass sein Anzug ja wirklich sehr stark technisiert ist, im Gegensatz zu den früheren Spider-Man-Filmen.
Genau. Zudem starten wir ohne die Avengers. Die sind jetzt quasi erstmal zerstreut, nicht mehr existent. Captain America ist im Altenheim. Genau, Tony Stark ist tot, ne? Dann Vision ist tot. Und halt auch Black Widow ist verschollen.
Ja. Nee, ja, also tot.
Ja.
Ja, nochmal zu der Frage, wie du hast die Frage anders formuliert, Stu, du hast nicht
genau,
auf die Frage
geantwortet. Genau, ob quasi die Ende der Phase von 3 geglückt war oder nicht.
Genau. Ach so.
Für euch.
Dann beantworte ich die Frage, wenn der Stu da schon so ausgewichen ist. Also ich fand es total geglückt und ich muss auch sagen, dass ich jetzt mehr hooked bin denn je, außer vielleicht noch vor Endgame und so weiter. Aber ich fand, das Marvel Cinematic Universe hat halt viele Füller gebracht über die Jahre irgendwie. Also diese ganzen Fortsetzungen von Thor, Iron Man und so. Die habe ich mir schon alle angeschaut, aber ich fand's nie, ich war nie so richtig drin irgendwie. Und jetzt gegen Ende haben sie halt wirklich das auf die Spitze getrieben mit diesem Verbinden von den verschiedenen Filmen ab Civil War, sage ich jetzt mal. Und dann gab es halt auch noch so Filme wie Black Panther, der jetzt nicht schlecht war, aber jetzt auch eher so ein eigenständiger Film war. Und dann jetzt aber eben mit Endgame und aber auch Far From Home hatte ich so wirklich Bock auf dieses Universum und da weiter zu erfahren, was da passiert und so. Das hat jetzt eher echt diesen kompletten Universe-Charakter, sage ich jetzt mal, den ich vorher irgendwie öfter mal nicht hatte. Und ab Thor 3 sozusagen war ich erst wieder so richtig drin. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem Ende der Phase 3, sage ich jetzt mal.
Ja, geht mir ähnlich. Also es klingt jetzt gemein, aber ich war zufrieden, dass Tony Stark stirbt, denn ich fand, es war schon länger für mich eine der uninteressantesten Figuren des MCU, weil ich einfach fand, die Figur ist seit langer Zeit auserzählt. Mir hat es sehr gut gefallen, dass das Ende für Captain America, ich fand, das war ein Ende, was die Figur verdient hatte, also dass er jetzt wirklich einfach seinen Lebenstraum erfüllen konnte und dann mit seiner großen Liebe zusammenkam und dann ein schönes, erfülltes Leben hatte wahrscheinlich. Ja, wobei vielleicht kommt dann irgendwie noch raus, ja, sie haben sich nach 3 Jahren scheiden lassen, wer weiß. Ja, ich war. Und war auch mit dem Ende zufrieden und mir gefällt dieser technisierte Spider-Man nicht ganz so. Aber das macht nichts, weil ich finde, Tom Holland ist ein guter Spider-Man. Und ja, ich bin zufrieden auch mit dem Ende. Auch wenn viele unzufrieden sind. Aber die sind doof. So.
Ja, ich muss auch sagen, das mit dem neuen Tony Stark, das kann ich nicht so richtig ganz nachvollziehen. Also ich weiß schon, was du meinst. Das wird ja auch öfter angesprochen in dem Film und so. Aber der hat einfach nicht diese Kompetenz und nicht diese Führungsqualitäten, sage ich jetzt mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwas anführt. Also ich meine,
das stimmt schon, aber ich glaube einfach, dass Tony Stark einfach in Peter was gesehen hat, weil vielleicht war Tony Stark damals ja auch so als kleiner Bub. Und ich muss auch gestehen, dass ich es eigentlich ziemlich verantwortungslos und Tony Stark finde, dass er irgendwie fast seine ganze Macht in die Hände eines Teenagers gibt. Ja, also ich meine, so nett und verantwortungsvoll Peter Parker auch ist, aber es ist eine Verantwortung, die ich in dem Alter nicht haben möchte, ganz ehrlich.
Daraus ergibt sich tatsächlich eine Frage, die ich gerne später noch beantworten möchte mit euch gemeinsam. Und zwar basiert ja quasi das MCU mittlerweile, also dieses ganze Universum, die ganze Welt, vor allen Dingen auf Tony Starks Technik, also auf der Erde. Ne? Also alles, was da irgendwie existiert mittlerweile an Technikkram, ist halt Tony Stark. Das heißt, du brauchst theoretisch jemanden, der diese Technologie fortführt und weiterentwickelt. Mhm. Genau, aber das würde ich gerne nachher nochmal besprechen, wenn wir auch über Zeitreisen reden.
Ja, und Hank Pym natürlich. Also ich meine, die zwei, wie man ja in Endgame sieht, waren ja zusammen in dieser Forschungsstation und ich habe mich ein bisschen vertan. Aber egal, ich glaube, diese Technik, die Hank Pym aufgetan hat, die wird auch noch sehr wichtig und sehr eine große Rolle spielen vielleicht.
Ja, weil das weiß sogar ich, in den Comics ist es ja sogar so, dass Hank Pym hier eigentlich Ultron erschaffen hat. Ne?
Richtig, ja? Genau.
Also ja, Hank Pym könnte wirklich noch wichtig werden.
Okay, vielleicht noch ganz kurz meine Gedanken zu der Ende von Phase 3. Also ich fand Endgame auch sehr schön und einen schönen Abschluss für die Figuren und insgesamt auch nochmal genial, wie sie halt diese ganzen Storylines halt und die Figuren zusammengeführt haben. Bin nicht so glücklich mit dem letzten Spider-Man-Film. Das hatte ich mit Stu schon mal ausführlich
besprochen.
Weil ich sehe, Spider-Man ist für mich eine andere Figur. Und das ist jetzt nicht der Spider-Man, der im MCU existiert. Spider-Man ist eigentlich jemand, der ganz alltägliche Probleme hat und bekämpfen möchte. Also jemand, der tatsächlich aus der Nachbarschaft kommt und für die Nachbarschaft kämpft. Und das ist der Spider-Man nicht. Und
also da muss ich sagen, da bin ich auch bei Thomas, um das kurz hier reinzuschmeißen. Aber ich fand halt das Ende fürs MCU gut gelungen.
Ja, ja.
Das Ende für die Figur an sich fand ich auch sehr zwiespältig.
Genau. Und aber nichtsdestotrotz finde ich das auch spannend, was sie jetzt gemacht haben mit der letzten Szene, dann quasi, dass die Identität von Spider-Man jetzt auch offen ist. Aber da stellt sich ja dann auch die Frage immer noch, was passiert jetzt mit Spider-Man, weil die Rechte liegen immer noch bei Sony und noch gibt es keinen neuen Kooperationsdeal zwischen Disney und Sony.
Ja, ich kann da vielleicht auch mal wieder reinwerfen. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Gerücht oder ein Fakt ist, dass wenn Far From Home mindestens 1 Milliarde einspielt, dass dann halt Sony wieder mit Marvel gemeinsame Sachen macht. Aber ganz ehrlich, Sony ist jetzt die letzten Jahre auch nicht unbedingt so verfolgsverwöhnt gewesen. Und man darf nicht vergessen, das meiste Geld, was von Far From Home eingespielt wird, geht ja direkt an Sony. Ich glaube, Disney bekommt ja wirklich einen Kleckerbetrag, allerhöchstens. Und Sony wäre halt echt dumm, wenn sie jetzt sagen würden, ey, wisst ihr was, Venom lief gut, ne? Also machen wir jetzt mal auf unsere Weise weiter. Sony ist wahrscheinlich immer noch angepisst, dass das MCU mit Kevin Feige als Schirmherr sich halt konstant weigert, irgendwie hier, wer ist der, Morbo, der lebende Vampir, und halt Venom und so halt einzufügen ins MCU, was ich verstehen kann. Ja, aber Sony wäre halt auch total dämlich, doof und wirklich, also den hätten, also die, also das kann man gar nicht beschreiben, wie doof die wären, wenn die jetzt sagen würde, ach nee, Leute, jetzt gehört Spider-Man wieder uns. Also das wäre das Dümmste, was sie machen können.
Blöde Frage, aber hätten die einen Deal, also ich meine, den Vertrag hat Tom Holland aber mit Marvel oder Disney unterschrieben, oder? Also wenn die jetzt sagen, ey, ihr macht jetzt keinen nächsten Film, wir machen jetzt unser, ich nenne es mal Spider-Man-Universe mit Venom und Morbius, wie er heißt, und wir wollen den Spider-Man bei uns jetzt haben, ist dann Tom Holland verpflichtet, damit zu spielen, nicht, oder?
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ganz viele Figuren aus den zwei neuen Spider-Man-Filmen halt anders heißen. Also zum Beispiel die angebliche MJ heißt ja eigentlich Michelle, weil das Sony wohl gemacht hat, dass wenn sie halt irgendwie mal einen neuen Spider-Man für sich machen, kann es halt sein, dass sie halt die Rechte an den Namen nicht haben für diese Figuren. Und deswegen heißen die halt in Far From Home und Homecoming halt ein bisschen anders. Ja, und Tom Holland, ich glaube, der ist halt sehr beliebt bei den Fans. Ja, das heißt, Sony wird ihn auf jeden Fall behalten. Und da sie ja die Rechte an der Figur haben, glaube ich, dass Tom Holland auch eher tatsächlich Sony untersteht als Marvel.
Ja, mal interessant. Sonst könnten sie einfach Spider-Man kicken und ihn einfach in Night Monkey umbenennen. Zum Beispiel. Oder Miles Morales, obwohl der ist dann auch wahrscheinlich wieder als Spider-Man bei Sony. Ach Gott, oh Gott, das ist alles kompliziert.
Ja, das ist schwierig.
Ich meine, wir können ja von Luke reden, dass Disney jetzt Fox gekauft hat. Das macht es ein bisschen einfacher. Also, sonst wäre es noch komplizierter, ne?
Ja, das machen die schon.
Okay, habt ihr noch was zum Ende von Phase 3?
Also ich fand auf jeden Fall das mit dem Far From Home, die Sorgen oder die Gedanken, die ihr hattet. Also ich weiß schon, was ihr meint, aber ich kann das jetzt nicht ganz, ich kann das so nicht stehen lassen. Also ich meine, ich denke schon auch nicht, dass er jetzt in nächster Zeit irgendwie jetzt dann gegen die whatever Galactus kämpft oder irgendwelche galaktischen sonst was, sondern dass er jetzt ja auch nur dazu gezwungen wurde, eben so größere Sachen zu bekämpfen, und dass, wenn er jetzt wieder daheim ist und seine Identität jetzt verraten wurde, ich glaube, dass die nächsten Filme auch wieder so ein bisschen, wie ihr gesagt habt, down to Earth und Nachbarschaft und Dings, und dass jetzt einfach so ein paar Straßenschläger herkommen und Peter Parker fertig machen wollen würde. So. Also ich glaube, das wird schon ziemlich geil. Könnte ich mir vorstellen.
Spider-Man back home.
Ja. Yeah.
Okay. Gut. Dann lasst uns doch mal starten in die vierte Phase von Marvel. Und zwar ist das am Wochenende angekündigt worden auf der Comic-Con. Es gab einen ziemlichen Aufschlag. Alle haben schon gewartet darauf, dass natürlich jetzt bekannt gegeben wird, wie geht's denn tatsächlich weiter? Welche Filme bekommen wir denn? Und wir hatten im Vorfeld auch schon Veröffentlichungen über bestimmte Serien, die laufen werden. Wobei da noch nicht klar war, ob die tatsächlich zur vierten Phase gehören. Und das ist jetzt auch bestätigt worden. Aber lasst uns doch erstmal einen Blick auf die Filme werfen. Und da haben wir insgesamt 5 Stück, die in dieser Phase kommen werden. Ich stelle sie mir einmal ganz kurz vor. Und dann können wir darüber reden. Und zwar kommt am 1. Mai 2020 Black Widow. Dann haben wir am 6. November 2020 The Eternals. Dann wird am 12. Februar 2021 Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings kommen. Am 7. Mai 2021 haben wir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und am 5. November 2021 haben wir Thor Love and Thunder von Taika Waititi.
Weird. Yeah.
Ja. Genau. Ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, dass diese Phase nur 2-3 Jahre dauert.
Ja, genau. Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Also wir hatten, ich glaube, die letzte Phase lief jetzt tatsächlich 3 Jahre und ist vor 5 Jahren angekündigt worden. Und jetzt haben wir quasi 2019 und wir sprechen dann über 2020 und 2021 und dann ist die Phase schon durch. Ja, das finde ich krass.
Ich habe mich gefragt, wie in Stein gemeißelt ist es jetzt? Also haben die gesagt, das ist es und das war's? Also Phase 4 ist damit zu Ende? Weil, wie gesagt, das ist jetzt zum Beispiel, was war der letzte Film, den du genannt hast? Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Thor.
Genau. Und ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß jetzt nicht, was da dazu hinführt und so. Also ich glaube schon, dass die das mit so einem Eventfilm diese Phase auch wieder beenden wollen. Und ich weiß jetzt nicht, was dann alles bei Thor 4 vielleicht vorkommt, aber da kommt dann ja eben diese Jane Foster Thor-Storyline und so. Deswegen kann ich mir da auch nicht so richtig vorstellen, dass das so ein großes Crossover-Event wird. Und ich weiß nicht, inwieweit sie sich das vorenthalten, dass sie halt da einfach noch ein bisschen was reinpacken in diese Phase. Oder ob es also jetzt halt...
Genau, also das hat tatsächlich Kevin Feige auch gesagt, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, als er das alles vorgestellt hatte. Und dass er, wie in der letzten Phase, sich auch durchaus vorbehält, da Dinge zu ändern. Wir erinnern uns, da ist ja unter anderem auch ein Film angekündigt worden in der letzten Phase, der dann zu einer Serie geworden ist. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen leider.
Inhumans vielleicht?
Genau, die Inhumans. Und die ist ja dann auch als Serie ziemlich schnell gefloppt und niemand erinnert sich daran. Ja. So wie ich jetzt den Namen vergessen habe schon. Genau, also das heißt, das kann durchaus noch sein, dass da ein bisschen was geschoben wird an Terminen und vielleicht auch noch ein Film dazukommt. Kann mir aber nicht vorstellen, dass da noch großartig was geändert wird. Sondern wir sprechen jetzt über einen 2-Jahres-Zeitraum und über Dinge, die jetzt schon in Vorproduktion auch größtenteils sind oder schon gedreht worden.
Ja. Ich muss auch sagen, wenn ich mir das so genauer angucke, was da kommt, das sind alles Filme, die irgendwann halt etwas Neues einfügen. Ja, richtig. Ich meine, Black Widow ist halt ein Sequel zu Civil War, aber wir wissen ja, Black Widow ist tot und ich glaube, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass in diesem Film ihre Nachfolgerin vorgestellt wird, die wahrscheinlich gespielt wird von Florence Pugh, oder Pugh, ich weiß nicht, wie die ausspricht, die Dame. Dann haben wir halt Shang-Chi. Ja, da wird ein neuer vorgestellt. Wie Eternals, da werden neue Helden vorgestellt. Bei Thor ist es halt auch so, dass halt mit Jane Foster, die ja auch den Hammer schwingen soll, auch eine neue Heldin vorgestellt wird. Und was haben wir noch? Ja, Doctor Strange, da wird das Multiversum ja laut Titel im Fokus stehen. Und wir wissen ja, bei Far From Home war ja schon das Multiversum Thema, aber es hat sich ja da als Fake rausgestellt. Ja, das sind also alles Filme, die, ich hatte das Gefühl, so dass die vierte Phase, werden einfach so neue Welt halt bauen die auf. Oh. Und ich habe dann das Gefühl, dass in der fünften Phase, da soll ja auch der neue Blade vonstatten finden, aber ich glaube, die fünfte Phase wird vor allem vollgestopft sein halt mit bekannten Helden. Da kommt dann Guardians of the Galaxy Volume 3, da kommt Captain Marvel 2 und Black Panther 2. Und deswegen, auch wenn ich es ein bisschen seltsam finde, dass sie wirklich in 2 Jahren alles raushauen und es gibt ja noch die Serien, zu denen wir, glaube ich, auch gleich was sagen können, bin ich sehr gespannt auf diese Phase. Weil sie sich, glaube ich, wirklich, also diese Phase, die vierte Phase, wird, glaube ich, entscheiden, ob sich Marvel halt, ich sag mal, weiterentwickelt oder ob sie halt einfach Dienst nach Vorschrift machen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt diese Phase nutzen, um eben neue Welten und so weiter irgendwie vorzustellen und halt auch irgendwie eine große neue Bedrohung halt eventuell aufbauen, die dann in der Phase 5 halt immer wieder angeschnitten wird, wie halt auch schon Thanos in den anderen Filmen und so. Und dass es dann halt in Phase 5 am Schluss erst wieder diesen riesen Clash gibt. Kann ich mir auch vorstellen. Ja.
Also ich glaube, es wird zu einem Avengers-artigen Film kommen, aber ich glaube nicht, dass es in der vierten Phase ist. Ich glaube wirklich, dass die vierte Phase in diesem Line-Up komplett ist. Und es ist ja auch ein großes Line-Up. Also von den Filmen her ist es Standard, sag ich mal. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, da gehören ja auch, glaube ich, 4, 5 Serien dazu. Mhm. Ja, die genau, es dann exklusiv bei Disney Plus gibt.
Ja. Also ich sehe das tatsächlich auch so, dass sie jetzt die vierte Phase nutzen als so ein bisschen so Zwischenpause, um halt tatsächlich diese Welt weiter auszubauen und das Universum weiter auszubauen und um Figuren zu platzieren. Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt schon wissen, wer der dauerhafte Superbösewicht demnächst wird. Also ich meine, so viel haben wir auch nicht mehr zur Auswahl. Also kann ich mir zumindest vorstellen, was sie da raushauen können, wo man dann sagt so, ah ja, das kann ich nachvollziehen, dass der wirklich eine krasse Bedrohung ist.
Der Schurke also, wird heißen Haju Schröter-Naumann.
Genau. Genau, und Black, also auch ich finde auch die Stile sehr interessant, ne? Also ich glaube, Black Widow wird eher so ein Agentending, also so ein Agenten-Thriller, vielleicht auch so mit Russland-Thema ist es ja schon auch angekündigt worden. Mhm. Die Eternals wird, glaube ich, so ein selbstironisches Mega-Gott-Ding. Also da bin ich sehr gespannt drauf, weil da ist alles möglich, was sie da reinmachen können. Mhm. Shang-Chi ist natürlich, das hatte ich auch schon öfter gesagt mittlerweile, zielt sehr auf den chinesischen Markt natürlich ab, ne, dass da auch nochmal ganz ordentlich Geld auch generiert wird und wird dann eher so Richtung Martial Arts, was wir noch gar nicht hatten im MCU, bin ich sehr gespannt drauf und gleichzeitig natürlich aber auch Terroristenthema, ne, mit den 10 Ringen und der Mandarin, der echte Mandarin kehrt tatsächlich dann in diese Welt ein. Das finde ich angesichts der aktuellen Lage in China auch sehr politisch interessant. Also wie sie das Thema angehen werden. Dann haben wir Doctor Strange mit dem Multiverse, also wo nochmal tatsächlich verschiedene Universen aufgemacht werden. Da hatten wir noch nicht so viel bisher im MCU. Wer die Comics aber so ein bisschen kennt, weiß, dass da ganz, ganz viel möglich ist. Auch ziemlich crazy Stuff-Sachen. Also dann reden wir auch vielleicht irgendwann doch über Marvel-Zombies. Mal gucken. Genau, und halt Thor mit Taika Waititi, das wird sowieso wieder ein relativ verrücktes Ding. Genau, und danach haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel Neues im MCU, worauf dann wieder aufgebaut werden kann.
Ich hätte zwei Fragen. Ich fange mal bei Shang-Chi. Ich bin kein Comic-Experte, aber auch ich weiß durch diverse Trickfilmserien meiner Jugend, dass der Mandarin halt wirklich eine große Nummer ist. Könnte es vielleicht sein, dass der Mandarin halt in dem Film vorkommt, aber dass er vielleicht gar nicht dort besiegt wird, sondern vielleicht wirklich als der große Antagonist eingeführt wird, mit dem sich dann später auch noch andere Helden messen müssen?
Ich glaube auch, dass jetzt in nächster Zeit eventuell so ein altbekannter, ich war jetzt eher auf Norman Osborn, aber der kommt vielleicht dann erst mit den Fantastic Four oder so, aber wieder auch ein eher menschlicher. Ich habe jetzt die Mandarin-Story nicht ganz im Kopf, was der so für ein Background hat, aber dass da so ein Netzwerk aufgetan wird, so ähnlich wie The Hand in dieser Netflix-Serienwelt, so dass da, ja, dass da so ein großes, ja, das ist eine terroristische Vereinigung, heißt es ja irgendwie, aber dass da irgendwas Größeres passiert, ob die dann natürlich noch mit irgendeiner galaktischen Macht interagieren, keine Ahnung und so, aber ich glaube auch, dass da jetzt mehr draus gemacht wird, also auch aus dem Fehler von, oder das ist Fehler, ich fand es ja gar nicht so schlimm, aber dass der jetzt eben nicht so abgefrühstückt wird wie in Iron Man 3, sondern dass da ein bisschen mehr draus gemacht wird. Also der wird, ich sage jetzt mal, der wird auf keinen Fall in Shang-Chi irgendwie von dem Typen weggehauen oder getötet oder so. Da passiert noch mehr.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Und das zweite ist, Doctor Strange 2 wurde ja von Kevin Feige als erster Horrorfilm im MCU angekündigt. Das finde ich interessant, weil der Regisseur Scott Derrickson hat ja nicht nur Doctor Strange 1, sondern halt eben auch Hellraiser 5, Erlöse uns von den Bösen und der Exorzismus der Emily Rose und Sinister gedreht. Also der ist schon ein erfahrener Horrorregisseur. Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, das wird jetzt kein Horrorfilm, wo jetzt das Blut spritzt und der jetzt zu queer wird. Aber das finde ich ganz interessant. Ich meine, gäbe es halt nicht jetzt X-Men New Mutants, der ja angeblich im April oder Februar kommen soll, dann wäre ja Doctor Strange 2 wirklich der erste Horrorfilm mit einem Superhelden.
Brightburn.
Sonderposition. Deswegen, ich fand Doctor Strange 1 nicht so toll, aber ich bin auf Teil 2 ganz ehrlich durch diese Aussage von Kevin Feige sehr gespannt. Weil es könnte ja wirklich mal sein, dass es mal ein Marvel-Film wird, wo es halt nicht um epische Schlachten und große Bilder geht. Ich meine, er wird große Bilder haben, dazu neigt das Multiverse einfach. Aber es könnte ja sein, dass Doctor Strange 2 mal nicht Überwältigungskino sein wird. Und ich würde gerne wissen, was ihr da für eine Erwartung da drin habt.
Ja, soll ich kurz vorsprinten hier?
Ja, bitte.
Okay, genau. Weil ich finde auch, dass eine der größten Chancen, wie es jetzt halt eben nicht langweilig wird, dass man eben verschiedene Genres ausprobiert, wie eben schon auch Winter Soldier halt eher so ein Spionage-Thriller war. Ja. Und dass du jetzt halt eben mal einen Horrorfilm, also einen horrorähnlichen Film machst und halt eben verschiedene Genres ausprobierst. Dann kommt jetzt vielleicht noch die Romantic Comedy, keine Ahnung, ob die auch noch kommt. Aber eben so verschiedene Genres mit eben immer auch, die haben ja immer so coole Indie-Regisseure auch, die halt eventuell da halt was Neues mit reinbringen, halt wie Taika Waititi auch so ein bisschen, und dass sie halt dann eben mal verschiedene Themen und nicht einfach immer nur so, ja, hier ist der neue Bösewicht und der will das die Welt kaputt machen und dann bekämpfen wir den, dann ist er weg und dann geht's weiter, sondern dass du halt echt mal verschiedene Sachen ausprobierst und auch verschiedene Themen irgendwie, wie eben auch diese Regierungsgeschichte, keine Ahnung, da gibt's in den Comics ja ganz viel, also mir fällt jetzt dann nicht so viel ein, aber hat nicht Marvel auch mal irgendwie in den 70ern oder so auch ganz viel mit Drogen und so, keine Ahnung, romantiert? Also, dass du halt mal solche anderen Themen hast, also auch so gesellschaftliche Themen, die dann eben auch mal so behandelt werden. Und nicht einfach immer nur irgend so ein fucking Bösewicht, der auftaucht und dann wird er bekämpft. Ihr wisst schon, was ich meine.
Ich glaube, ich glaube, da ist auch mit die größte Chance, die das MCU jetzt auch hat, da tatsächlich mehr zu experimentieren und auszuprobieren, weil diese Formel, ne, die jetzt auch zuletzt bei Captain Marvel beispielsweise wieder ganz klar angewendet worden ist, die kennen wir halt jetzt schon. Und jetzt brauchen wir ein bisschen was Neues als Kinobesucher, damit wir da auch eine Neuausrichtung haben. Was ich aber nicht glaube, ist, dass das MCU jetzt höchst politisch wird.
Ja.
Also was du jetzt gerade mal angesprochen hattest, mit gesellschaftlichen Themen mit reinzunehmen, das wird leider nicht passieren, was ich natürlich sehr schade finde. Deswegen hatte ich jetzt bei Shang-Chi gerade schon angesprochen. Disney zielt dann natürlich auf den chinesischen Markt und wird es tunlichst vermeiden, irgendwelche Themen da anzusprechen, die halt das politische System angreifen.
Ja,
das ist natürlich, das ist richtig schade, dass das nicht passiert. Genau, also von daher wird da in die Richtung nichts passiert, aber dieses verschiedene Genre-Sachen, das wird, glaube ich, schon passieren. Und ich hätte gerne mal einen Western.
Oh ja, yeah. Ziemlich geil. Nee, aber noch kurz dazu, weil ich meine, es muss ja auch jetzt nicht so explizit und nicht so kontrovers sein, wie du es meinst mit China und so, sondern aber ich meine, es gab ja durchaus bei Civil War diese oder auch so bei Winter Soldier, ich weiß gar nicht mehr, aber diese Diskussion zwischen Freiheit und Überwachung und irgendwie diese Abwägung und so, das kann ja ruhig irgendwie eingebettet sein in so einen Superheldenfilm, aber dass du halt noch ein bisschen so ein Thema hast, was da drunter schwebt und Doctor Strange ist ja der Bösewicht, glaube ich, schon bekannt, das soll ja dieser Nightmare werden, dieser komische Albtraum-Freak-Gott, whatever, der so eine eigene Galaxie der Träume, der Albträume irgendwie.
Freddy Krüger.
Genau, so in die Richtung. Und ich meine, das klingt dann erstmal wieder, ich fand's ja auch, ich habe den ersten Doctor Strange Film ja auch gesehen, aber da ist halt wirklich nichts hängen geblieben, weil das ist halt dieses Problem bei dem schönen Visuals, bla bla bla. Und dann hast du doch am Schluss auch diesen Dormammu-Bösewichten-Typ. Mhm. Aber da ist echt nicht viel hängen geblieben. Und deswegen, wenn sie das halt nutzen, um dann eventuell irgendwelche Themen wie, keine Ahnung, irgendwelche Ängste oder irgendwelche, dass der mit den Doctor Strange mit seinen inneren Ängsten konfrontiert, whatever, keine Ahnung. Ich glaube, man kann aus jedem noch so banal klingenden Bösewicht dann doch noch irgendwas Interessantes rausholen. Und das fände ich ganz schön.
Was ich halt spannend bei Doctor Strange finde, ist, dass, ich meine, er wird ja schon als totaler Egoist schon bezeichnet zu Beginn. Also er ist ja wirklich, also für mich ist halt Doctor Strange wie Iron Man, nur halt statt Technik halt mit Magie. Aber er hat ja schon was Menschliches an sich gehabt. Aber jetzt, in den letzten paar Malen, wo man ihn gesehen hat, der hatte für mich nichts mehr Menschliches. Und das fände ich ein interessantes Thema tatsächlich, weil der ja irgendwie allwissend erscheint. Und ich glaube, das ist ja auch eine durchaus große Bürde. Und das wäre durchaus auch interessant.
Ja.
Also sind wir uns einig, da steckt jede Menge Potenzial drin in den Filmen, die sie angekündigt haben.
Ja.
Zwei Fragen stellen sich mir noch. Die erste Frage ist, was ist mit den Avengers? Und die zweite Frage ist, das ist natürlich ein Teil der Avengers, aber was ist mit Spider-Man?
Ja, wie du schon gesagt hast, da müssen wir schauen, was Sony macht.
Ja, also Spider-Man, man hat ja gesehen, die Avengers brauchen keinen Spider-Man. Das heißt, ne, die ersten beiden Avengers-Filme kamen auch ganz gut ohne ihn aus. Jetzt mal, okay, Age of Ultron fand ich jetzt auch nicht so pralle, aber ich finde den ersten in Avengers immer noch wirklich einen der besten Marvel-Filme. Wäre aber natürlich schade, weil Tom Holland ist ein toller Spider-Man für mich. Und ich glaube, dass sie durchaus wieder so eine Art Klimax-Film machen. Vielleicht in der fünften Phase, wer weiß. Vielleicht auch erst in der sechsten. Alles ist möglich. Ich weiß halt nicht, wie sie es machen wollen, weil es wurde ja auch angekündigt, in der fünften Phase kommt Blade dazu. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Blade bei den Avengers funktionieren sollte. Ich meine, ich kann mir eh nicht vorstellen, wie ein Blade beim MCU funktionieren soll, denn das MCU wird ja, das ist ja schon mehrfach publiziert worden, soll ja wirklich PG-13 sein. Und Blade als PG-13, das ist eine Sache, die funktioniert für mich nicht. Ja, aber da können wir vielleicht später drauf eingehen.
Ich wollte auch gerade sagen, so viele Themen auf einmal.
Ja,
ich
hatte jetzt gerade
schon wieder irgendwie
ja, ganz, Marvel ganz ist viele schuld, Gedanken Marvel dazu. Ist schuld. Was müssen wir
auf die Ankündigung? Oh Gott, oh Gott.
Ja. Jetzt hat mich rausgebracht, danke.
Entschuldigung.
Nee, also Avengers und Spider-Man. Ich glaube, es wird einen Klimaxfilm wieder geben wie Avengers. Ich glaube durchaus, dass es in der fünften Phase ist. Vielleicht ist es sogar diesmal so, dass dieser Avengers-Film nicht eine Phase abschließt. Vielleicht ist es so, dass dieser neue Avengers eine neue Phase erst beginnt oder mittendrin in einer Phase ist. Wir werden sehen. Mhm. Denn ich glaube, Disney und Marvel, die werden schon wissen, was sie machen. Und eins ist ihnen sicher, die werden damit wieder Unmengen an Kohle machen.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass der nächste Spider-Man irgendwie, also wenn er kommt, ich glaube, dass er kommt, dass er sich dann irgendwie eben wieder auf seine Roots bezieht und dass er dann zu Hause sitzt und irgendwie eher Probleme kriegt, dadurch, dass seine Identität enthüllt wurde und dass er halt um seine Freundin und seine Tante halt irgendwie kämpfen muss, weil die jetzt die ganze Zeit angegriffen werden. Von wem auch immer der kommt. Keine Ahnung, weil wie gesagt.
Es tut mir leid, aber das ist der Tante doch scheißegal. Da habe ich mit Thomas drüber geredet. Aber weißt ja. du, in Homecoming macht sie sich totale Sorgen, ja. Dann endet der Film damit, dass sie herausfindet, dass Spider-Man ist. Und in Far From Home ist sie das scheißegal, dass ihr kleiner Junge da in Gefahr ist. Was macht sie, wenn er auf Klassenfahrt geht? Ja,
packt ihm das Kostüm.
Packt sie doch das Kostüm in den Koffer. Also das ist
ja, ja. Da wird sie aber ein bisschen blöd aus der Wäsche schauen, wenn halt dann eben Norman Osborn um die Ecke kommt und sie dann halt entführt. Dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht.
Ja.
Vielleicht haben wir ja den nächsten Spider-Man-Film dann vor Gericht und Daredevil tritt als Anwalt auf und verteidigt ihn dann, dass er unschuldig ist. Und da gibt es eine großartige Spider-Man-Szene. In den Comics, das hatte mir mein Kumpel erzählt, da gibt es eine Szene, wo er dann quasi so Spider-Man-mäßig alle auf der Anklagebank sitzt und dann geht's dann irgendwie so hart auf hart und wird dann quasi angeklagt und dann meinte er hat eine Maske auch auf, ey, nur weil ich schwarz bin. Genau, also es ist durchaus möglich, dass dann auch sowas auch lustig sein kann, ne?
Ja, das wird spannend, ob sie dann mal eben, wie gesagt, auch noch andere Spider-Man hier, Miles Morales und so einführen. Mhm. Aber da, ich muss sagen, da habe ich überhaupt keinen Comic hier. Die liegen hier gerade alle. Und bei Civil War ist ja auch diese Enthüllung, dass er Peter Parker ist und was sich daraus dann ergibt, ist halt sehr spannend und das könnten sie eigentlich übernehmen. Ich meine, da war Marvel immer, also die Cinematic Universe sehr stark, dass sie halt wirklich so einzelne Sachen rauspicken. Ich meine, man kann das ja nicht eins zu eins übernehmen, weil viel ist schon passiert, diese Civil War Sache ist schon gegessen, was ich auch ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt, dass dieser Konflikt da so schnell beigelegt wurde, diese ganze Sokovia und hier Regierung und bla. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz viele Sachen, wo sie sich einzelne Sachen rauspicken können, vor allem für den nächsten Spider-Man-Film, die total spannend wären. Ja, da freue ich mich. Ja.
Ich sag mal so, wenn wir Pech haben, beginnt der neue Spider-Man damit, dass irgend so ein Skrull sich als Spider-Man ausgibt und Peter Parker ihm über den Weg läuft und dann so, oh, seht ihr, ich bin gar nicht Spider-Man. Ja. Problem gelöst.
Die Aliens sind schuld.
Ja. Genau. Ja, das ist so eine Sache, also kurz nochmal ein Einwurf, halt eben, was jetzt halt irgendwie immer so ein bisschen schwierig ist, also wenn du jetzt halt diese krassen, riesen galaktischen Bedrohungen hast, Multiverse, Zeitreisen, Quantum Realm und den ganzen Shit, dass es halt irgendwie immer schwieriger wird, dass glaubhaft einfach mal so ein kleinerer Film passiert. Also ich meine, wenn du eine Marvel-Serie anschaust, irgendwie Netflix-mäßig meine ich jetzt, da denkst du die ganze Zeit, Alter, wieso kommt nicht einfach kurz mal Iron Man vorbei und versohlt Wilson Fisk einfach den Arsch oder so. Also das ist dann teilweise so ein bisschen strange halt natürlich. Und dass das in den Filmen halt dann weiterhin noch cool passiert, also ich meine, dass da halt so ein Bösewicht auftaucht und Spider-Man nicht einfach Captain Marvel anruft, obwohl die ist ja immer eh irgendwo unterwegs, aber keine Ahnung, zum Beispiel Doctor Strange. So, hey, zauber den einfach mal weg. Keine Ahnung. Das fragt man sich natürlich dann immer, aber vielleicht muss man da auch ein paar Logik-Sachen ausblenden und so. Aber das wird auf jeden Fall, ich hoffe, nicht nervig, dass du dir halt immer denkst, so, hey, moi, oder, ruf halt mal schnell deinen Kumpel an.
Und das wird auch umso schwieriger, umso mehr Figuren sie, also ganz kurz, umso mehr Figuren sie auch einführen, wenn du dann nachher noch Captain Britain hast und Captain Berlin und so, also wenn du quasi dann irgendwann in jedem Land auch einen Superhelden hast,
Moment,
dann können sie auch nicht mehr so umherspringen und sagen, ah, hier ist aber gerade kein Avenger in der Nähe, sondern, ey, ich komme mal kurz vorbei.
Ich glaube, dass sie in der vierten Phase schon darauf achten, denn wenn man jetzt die ersten drei Phasen mal so zurückblickt, gab es ja schon so ein paar Sachen. Es gab ja, glaube ich, im ersten Tor so ein Easter Egg, dass man diesen Gauntlet von Thanos da in dieser Ausstellung von Odin gesehen hat. Und dann wurde das halt aufgelöst in Thor 3, dass Kate Blanchett das Ding dann umgestoßen hat mit den Worten, es ist nur eine Fälschung. Ja, es war ja halt damals einfach nur als netter Easter Egg gedacht und dann haben sie halt feststellen müssen, oh, verdammt, wir brauchen das jetzt für andere, wer der Zecke noch.
Genau. Ne?
Und ja, und auch die, wie gesagt, da gebe ich euch recht. Ich hab das große Glück, dass ich bei solchen Logik-Sachen eher, ja, die sind mir meistens egal. Ja,
also ja, so,
aber es stimmt schon. Ja, warum kann Held XY nicht gerade helfen? Ja, warum kommt Iron Man nicht mal vorbei und macht das und das? Ich meine, das ist doch kein Problem. Ja, der ist doch mit seinem Anzug innerhalb von 2 Minuten in der Stadt von was weiß ich, wie immer sie jetzt heißt. Ich glaube aber schon, dass sie jetzt darauf ein bisschen achten. Ja, und wahrscheinlich kommt da draus, die Handlung von Thor 3 spielt halt genau während der Handlung von Doctor Strange 2 oder so.
Ja. Ich fand's schon witzig, wie sie es halt in Endgame schon immer gelöst haben mit Captain Marvel. Wie sie es auch noch ansprechen, ich glaube hier Rhodes, wie heißt er mal, Rhodey, whatever, der spricht es ja noch an, so, hä, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Und dann so ungefähr so, genau. Naja, es gibt noch 1000 andere Welten und die haben die gleichen Probleme genau. Wie hier. Das fand genau, ich irgendwie schon witzig. Werden, ja. Das fand ich witzig, dass sie es da überhaupt mal angesprochen haben. Aber ja, wie gesagt, die anderen wären ja auch noch öfter mal da. Egal.
Genau. Um das mal abzuschließen, ja. Also ich finde die Theorie von Stu da ganz interessant, dass quasi die nächste Phase mit einem Avengers-Film startet. Der dann wieder neue Avengers zusammenführt. Und ich glaube, sie werden in den Film immer mal wieder so kleine Schnipsel einbringen, entweder als Credit-Scene oder quasi irgendwie so zwischendurch mal so als kleiner Cameo-Auftritt, wo sie so ein bisschen preisgeben, was machen denn die restlichen Avengers und wie ist das jetzt gerade? Gibt es da noch was? Und worauf wird es dann hinauslaufen? Also ich glaube schon, dass sie da wieder einen kleinen roten Faden einbauen werden müssen.
Ja, es wird wirklich auf jeden Fall, finde ich, sehr schwierig für jetzt die neuen Leute, weil ich meine, wie gesagt, wir haben dann einen neuen Thorin, sag ich jetzt mal, eine neue Thorin und
Thora.
Thora, genau. Und dann haben wir noch eine neue Black Widow eventuell und dann haben wir halt neue Leute, die halt aufgebaut werden und wenn die sich dann, sagen wir mal, jetzt unter Führung von Captain Marvel, wie es ja auch schon mal hieß und so, dann halt wieder zu einem neuen Team zusammenschweißen, dann müssen die halt echt ganz schön Personality aufbauen, sag ich mal, in den nächsten Filmen. Mhm. Weil der erste Avengers-Film, ich meine, da hattest du auch nur eine Phase, in Anführungszeichen, davor, aber die waren so charismatisch, diese ganzen Leute, das war schon richtig cool, die dann aufeinander zu treffen, zu sehen. Aber ich glaube, sie kriegen es hin, aber es wird interessant,
auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, dass der erste Avengers zu 80% daraus besteht, dass sie sich auch erstmal zusammenfinden müssen.
Ne? Ja.
Aber das hat ja funktioniert, weil, wie du gesagt hast, die so charismatisch waren und auch eine gute Chemie hatten, die Darsteller. Und ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Ja, ich glaube auch, dass Captain Marvel, allein wegen ihres Namens und weil sie einfach, glaube ich, schon die krasseste Power hat, die neue anführen wird. Aber ich hatte halt bislang immer das Gefühl, so richtig Bock drauf hat sie nicht.
Ja.
Das wirkt auf mich immer so, ja, ich mach ja schon. Ja, komm, hier, Raumschiff kaputt und jetzt mach doch mal hier eure Portale und so. Genau. Und jetzt komm, ist gut.
Und das finde ich auch schwierig, weil sie ist wirklich sehr krass überpowered. Also wenn da halt so eine böse Armee dann auftaucht, auch mit mehreren Raumschiffen und so und alle dann, ah, scheiße, jetzt müssen wir kämpfen und dann kommt halt Captain Marvel vorbei und macht mal Pang, Po, Pang und dann ist quasi alles kaputt und dann stellt sie sich hin und sagt so, ja, was habt ihr denn für ein Problem, was ist denn los mit euch?
Ich habe die Raumflotte der Askura zerstört. Was hast du gemacht, Peter Parker? Ich habe diesen Gauner davon abgehalten, diese Frau auszurauben.
Ja, also da müssen sie halt eine Balance finden, das irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit auch zwischen diesem Film und den Phasen jetzt.
Aber ich meine, ganz ehrlich, alleine wenn man sich die Power halt anguckt, ich meine, Captain America ist super stark und flink. Iron Man, der kann ja irgendwie alles machen. Hulk, auch super stark. Und dann hast du als Gegensatz dann Black Widow und Hawkeye. Mhm. Ich meine, ja. Ne? Aber es funktioniert trotzdem, finde ich.
Ja. Weil Hawkeye ja das auch immer sehr ironisch kommentiert hat. Ich habe einen Pfeil und Bogen. Nichts davon macht Sinn. Aber kämpfe jetzt verdammt nochmal.
Ich mag Hawkeye tatsächlich. Ich mag Jeremy Renner auch, dass er ein guter Schauspieler ist, hat er jetzt mehrfach bewiesen, jetzt nicht unbedingt im MCU. Aber seien wir ehrlich, die MCU-Filme sind nicht wirklich dafür bekannt, dass sie ihre Schauspieler wirklich groß fordern. Ja. Aber ich würde mich freuen, wenn Hawkeye ein bisschen mehr zu tun bekommt. Ich meine, das war ja auch der Held, der ja, glaube ich, in Thor 1 mit so einer Minisequenz mal eben kurz vorgestellt wurde. Übrigens, das ist Hawkeye, er kann Pfeile verschießen. Wir sehen uns aber in Avengers. Tschüss.
Da muss ich aber noch sagen, das fand ich bei Endgame gerade so geil. Den habe ich mir nämlich irgendwie ein paar vor Tagen nochmal angeschaut, weil du gerade gesagt hast, nicht die Schauspieler gefordert. Und ich muss sagen, das war echt wirklich einer der ersten Filme, wo du halt echt auch jetzt eben Hawkeye zum Beispiel oder auch hier Tony Stark und so, wo die halt auch mal, oder auch Black Widow irgendwie, wo die halt auch mal, ja okay, die haben halt viel geheult. Also ich weiß nicht, als Schauspieler geht das vielleicht einfach. Aber trotzdem war das mal auch emotional berührend und ich fand es halt schauspielerisch schon ganz, ganz großartig. Ich habe sehr viel geweint in dem Film.
Also ich finde Endgame hat für mich die zwei emotionalsten Szenen. Das eine ist der Anfang, wenn halt wirklich die Familie von Hawkeye verschwindet, wo ich mir dachte, ja genau so kann man es auch machen. Man muss nicht auf den Emotionsknopf drücken, sondern man kann es halt auch einfach ganz subtil erzählen. Und das Zweite ist halt wirklich, ich habe mich wirklich gefreut, als ich dann diesen alten Captain America gesehen habe. Also, du hast diesen alten Mann gesehen, also den gealterten Chris Evans, und wusstest halt, was er getan hat. Und ich dachte mir so, ja, es hat er verdient. Weil ich glaube, dass er von den ganzen Helden mit einer der war, der am meisten geopfert hat.
Meint ihr, der taucht nochmal auf?
Cameo.
Doch, das könnte durchaus sein, ja. Ja.
Warum ja, okay. Nicht? Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt halt schauspielerisch so großartig war oder halt drehbuchmäßig, aber auch diese Szene, wo sie dann halt eben zurück zu, wo er seinen Vater trifft, hier Tony Stark und auch, ach Gott, ich fand es großartig. Aber nur.
Oder wo Happy Hogan der kleinen Mrs. Stark sagt, dass er für sie Cheeseburger holt.
Ja, John Favreau würde jetzt keinen Oscar geben, aber ist trotzdem nett.
Okay, habt ihr noch was zu den Filmen? Weil wir haben in Phase 4 noch mehr.
Ja, ich sage einfach, ich bin gespannt drauf. Es ist, ich finde, Phase 4 ist interessanter als vieles, was in Phase 1 bis 3 oder in Phase 3 zu sehen war. Und ja, bin gespannt.
Also ich wollte noch kurz euch fragen, was ihr von euch von den Eternals erwartet. So ein bisschen zumindest.
Siehst du, genau.
Da habe ich nicht mehr auch eine schöne Anekdote dazu, Entschuldigung.
Ja.
Weil ich auch davon nicht so viel Plan hatte. Ich habe nur auch schon mal irgendwie davon gehört. Und zwar kam ich da nur drauf, weil ich mal, weil ich großer Neil Gaiman-Fan bin, natürlich, gelesen habe, dass der mal Eternals geschrieben hat auch, irgendwie Mitte 2000er Jahre oder so. Und dann wollte ich das lesen und dann hieß es irgendwie, ja, das ist schon ziemlich weird und da muss man schon eigentlich so ein bisschen Background haben. Und dann habe ich versucht, mir die Jack Kirby-Originale, das ist ja aus den 70ern, irgendwie zu holen und die sind halt einfach mittlerweile irgendwie, ich glaube zumindest, out of print und man kriegt die nicht her. Also diese Originalserie aus den Mitte 70er Jahren von den Eternals, von Jack Kirby eben, ich glaube sogar geschrieben und gezeichnet, findet man, ich habe gestern nochmal geschaut, irgendwie, ich glaube, die Einzelhefte mit eben 20-Seiten-Dingern, die kosten da so um die 70 Euro und zum Paperback irgendwie ab 400. Und ich habe auch noch schönerweise so eine unterschriebene Version für $14,000 gefunden irgendwie.
Ein Schnäppchen.
Also da kam ich eben mal auf die Eternals über Neil Gaiman eben. Und ich habe bis jetzt noch keinen Comic gelesen, weil ich eben nicht wusste, wo ich da anfangen soll. Das eine ist mir zu teuer und Neil Gaiman kann man anscheinend nicht lesen, ohne ein bisschen Vorahnung zu haben und so. Und deswegen weiß ich da halt echt nur so diese grobe Rahmenhandlung. Und ich weiß echt nicht, was ich da erwarten soll.
Ich glaube ja, das wird das größte Brett dieser Phase, was sie bohren müssen, weil wir da sehr, sehr starke Charaktere haben und sehr viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, also unter anderem ja Angelina Jolie und Salma Hayek beispielsweise. Mhm. Und dadurch, dass das halt, also sie sind ja eigentlich so eine Art Urmenschen, die halt entführt worden sind, die sind 35.000 Jahre alt und unsterblich und haben halt übermenschliche Kräfte. Verschiedene Kräfte. Und die beschützen halt die Menschheit und die Erde. Da stellt sich natürlich in erster Linie die Frage, was haben die bisher gemacht? Ja. Genau, was haben die bisher gemacht? Wo wart ihr denn eigentlich? Ne? Das müssen sie erstmal klären. Und dann müssen sie natürlich diese ganze Truppe einführen, ohne dass die vorher schon mal da waren. Und diese ganzen verschiedenen Figuren auch. Also da sind zum Beispiel ist auch eine Figur dabei, die hasst eigentlich Menschen. So, also auch diese Truppe ist untereinander auch so sehr, sehr strittig und hat Jahrtausende hinter sich, ne, wie sie halt gelebt haben, geliebt haben, gelitten haben. Und das muss auch erstmal alles in diesem Film dem Zuschauer offenbart werden und sich dann gleichzeitig in das MCU einfügen. Ich finde, das ist ein richtiges Mammutding, was da läuft.
Ja, genau, diesen Brückenschlag zwischen der Entstehungsgeschichte von denen und halt eben jetzt, sagen wir mal, zur Gegenwart. Ich weiß gar nicht, ob die in die Gegenwart gehen oder ob sie jetzt halt einfach den Film nutzen, um so eine Art, ja, so, es erinnert mich so ein bisschen an, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel dieses Prequel von Game of Thrones oder so, wo du halt einfach so eine krasse Mythologie aufbaust. Und da gibt's ja mittlerweile schon ganz viel, was ja so Comic-untypisch ist, was ich ja auch nie auf dem Schirm hatte. Aber ich habe mich da auch so ein bisschen eingelesen und dachte mir die ganze Zeit, what the fuck? Also irgendwie, keine Ahnung, dass dieser komische Nowhere-Planet eigentlich ein Kopf von einem Celestial ist und lauter so ein Schmarrn. Und woher die Elders kommen und die Deviants und lauter so ein Quatsch, ob die nicht da jetzt einfach so einen, ja, fast schon so Herr der Ringe mäßig, so komische alte Mythologie damit aufmachen wollen. Vielleicht auch nicht, Entschuldigung.
Also ich hab zwei Vermutungen. Das eine ist, dass es so ein Film, ich habe Thomas hat das gerade gesagt, sein wird, der so ironisch wird, ja, so ein bisschen so à la Guardians of the Galaxy, ja.
Ah, das hoffe ich halt irgendwie nicht.
Und das andere ist halt, weil die Regisseurin, diese Chloe Zhao, hat ja zuvor nur einen Film gedreht, das ist dieser gefeierte The Rider, dass ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass sie da mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rangehen und wirklich so einen ernsthaften Mythos aufbauen. Also das sind die zwei Sachen, die ich für möglich halte. Ich glaube, dass sie mit der ironischen Seite auf der sicheren Seite sind, dass es, glaube ich, viele Leute da das eher annehmen als diese ernsthafte. Ich für meinen Teil würde aber den ernsthafteren Aspekt begrüßen, dass sie halt wirklich versuchen, das ernsthaft aufzubauen und dass diese Götter sich halt auch, sag ich mal, verhalten wie Götter und nicht da irgendwie auf ihrem Olymp sitzen und dann sagen so, ey, yo, du Macker, hier, Fruit Loops zum Frühstück, nicht, ja?
Ah, das fände ich auch ganz wichtig. Also ich finde jetzt mit Thor, mit Taika Waititi großartig, passt Guardians of the Galaxy. Das reicht mir an genau. Slapstick, oder wie sagt man?
Da haben wir ja schon zwei Reihen, ja, die wir jetzt gerade haben. Ja, genau.
Ja. Bei Thor ja, also ich glaube auch, lange brauchte, bis er diese Stilistik für sich gefunden hat.
Ne? Ich glaube auch eher, dass sie das zweite machen werden, also dass sie da durchaus auf die Charaktere und deren Beziehungen vor allen Dingen zueinander eingehen und daraus so ein bisschen so die Handlung auch spinnen. Also das würde ich zumindest sehr faszinierend finden.
Ja, ich habe da sehr hohe Hoffnungen, weil vielleicht haben sie ja, ich habe es noch nicht gelesen, aber eben Neil Gaiman, keine Ahnung, da bin ich ja voller Hoffnungen, dass das halt, ich habe jetzt American Gods auch nur die erste Staffel gesehen und ich weiß jetzt nicht, wie das passt natürlich jetzt nicht zusammen, aber dass es das großartig werden kann und ganz konfus, aber trotzdem richtig.
Sehr konfus,
richtig,
ja, ich habe die zweite Staffel gerade gesehen.
Okay, nee, aber wie gesagt, Neil Gaiman und Götter, klappt ja schon mal und er hat ja schon eine Vorlage geliefert und dass sich das MCU öfter mal aus den Comics irgendwie Sachen greift, ist ja auch bekannt, deswegen können die da gerne mal ein bisschen was aus Neil Gaiman Stories rausgreifen, auch wenn ich sie noch nicht gelesen habe, aber da bin ich voller Hoffnung, dass das kein Klamauk wird, sondern eine ernsthafte und weirde vielleicht auch, aber intelligente, ja, Handlung. Egal. Ich wollte nur wissen, was ihr jetzt für den Eternals so für Vorstellungen und für Erwartungen habt.
Ich glaube auf jeden Fall, dass der Film sein könnte, wo Marvel das meiste Geld reinsteckt. Weil ich glaube, so ein Shang-Chi, die kriegst du noch relativ kostengünstig, weil das ja im Prinzip Martial Arts ist. Doctor Strange als Horrorfilm, ich glaube, der wird auch vielleicht kostspielig, aber ich glaube, Eternals wird wirklich die Nummer, die Marvel am meisten kosten wird.
Effektmäßig und schauspielermäßig.
Allgemein, ja, ja. Ich glaube, das wird garantiert wieder so ein 200, 250 Millionen Dollar-Ding.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, cool.
Gut. Dann würde ich mal in die nächste Phase des Podcasts springen. Aha. genau, weil Phase 4 beinhaltet nicht nur Kinofilme, sondern wie ihr wisst, hoffentlich wird Ende des Jahres Disney Plus an den Start gehen. Der eigene Disney-Streaming-Dienst, wo dann alle Disney-Filme als auch bekannte Disney-Serien zusammenlaufen werden und natürlich auch Eigenproduktionen kommen. Und zu diesen Eigenproduktionen gehört, glaube ich, zu den ganz großen Marken neben Star Wars eben dann einfach das Marvel-Universum, das MCU. Und es ist tatsächlich bestätigt worden, dass in der Phase 4 alle kommenden Serien in diese Phase auch gehören und auch in diesem Universum spielen. Ob sie jetzt direkt in der Gegenwart Story relevant sind oder in der Vergangenheit, wissen wir teilweise noch nicht, sondern nur so ansatzweise. Aber ich würde jetzt einfach mal ganz kurz die Serien vorstellen und dann können wir mal drüber sprechen. Und zwar wird unter anderem eine Animationsserie dazugehören, die wir bekommen. Und die wird heißen What If, also was wäre wenn. Und zwar wird die als Anthologieserie sein, wo quasi verschiedene Ereignisse im MCU anders erzählt werden, anders dargestellt werden und was passiert wäre, wenn es so gekommen wäre. Und dann wird ein The Watcher, ein Erzähler, uns da quasi begleiten. Die nächste Serie, die wir bekommen, ist schon im August 2020. Und zwar Falcon and the Winter Soldier. Wie ihr wisst, ist es ja in Endgame so, dass Falcon den Schild bekommt von Captain America und quasi so ein bisschen so der geistige Nachfolger von ihm wird und natürlich der Winter Soldier an seiner Seite steht. Und sehr interessant, Daniel Brühl wird als Baron Zemo zurückkehren. Dann bekommen wir auch im Herbst 2020 die Serie Hawkeye mit Jeremy Renner. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Ich sehe das wie du. Ich würde auch gerne mehr von Hawkeye sehen und das bekommen wir tatsächlich. Dann wird 2021 im Frühjahr WandaVision kommen, wo quasi Scarlet Witch und Vision zusammenkommen und als Liebespaar sind sie ja sowieso schon eingeführt worden und dann eigene Abenteuer erleben. Und dann haben wir ebenfalls im Frühjahr 2021 mit Tom Hiddleston die Loki-Serie, der ja quasi seinen Space Stone bekommen hat und jetzt feuchtfröhlich durch die Zeit springen kann. Was haltet ihr von den angekündigten Serien?
Stu?
Ja, ich was halte ich davon? Also, ich finde es tatsächlich schwierig. Also, ich freue mich auf What If. Das ist die Serie, auf die ich mich am meisten freue, weil das haben wir schon bei unserem Comic-Con-Podcast gesagt. Da kann halt jede Folge was anderes sein. Da kann eine Folge eher lustig sein, eine andere Folge kann dramatisch sein. Das interessiert, das finde ich halt stark. Das könnte echt Spaß machen. Aber es stört mich so ein bisschen dran, dass ich, um halt diese ganze Phase 4 erfassen und verstehen zu können, jetzt auch noch irgendwie Serien gucken muss. denn wenn mich ein Film nicht abholt, okay, dann gucke ich mir den an, der geht 2 Stunden, dann ist es durch. Aber wenn ich eine Serie nicht mag und ich muss sie aber gucken, damit ich den nächsten Marvel-Film verstehen kann, dann finde ich das schwierig, weil eine Serie halt, ich glaube, die Serien sollen alle so 6 bis 10 Folgen haben, 40 bis 60 Minuten, das dauert einfach länger als einen Film zu gucken. Und deswegen finde ich das schwierig. Ich habe nichts dagegen, dass sie Serien machen, aber ich hätte es besser gefunden, wenn das so ein bisschen wäre wie jetzt diese Marvel One-Shots. Das waren diese Kurzfilme, die sie mal gemacht haben. Da gab es zum Beispiel eine Erweiterung zu Iron Man 3, wo man erfährt, woher dieser Mandarin-Darsteller eigentlich kommt. Ja, das sind so kleine Erweiterungen, die aber nicht essentiell waren für die Filme. Und so wie ich jetzt Kevin Feige verstanden habe, sind diese Serien aber essentiell. Und das stört mich ein bisschen, muss ich gestehen.
Das macht sich ja schon daran bemerkbar, dass ja WandaVision definitiv Doctor Strange vorbereiten wird als Film.
Und zum Beispiel, also, ich meine, es kann ja sein, dass WandaVision eine tolle Serie wird, aber das ist eine der Serien, die mich da aktuell null reizt. Tatsächlich. Ja. Weil ich finde, Scarlet Witch hatte in Endgame eine tolle Szene, aber ansonsten fand ich die Figur sau langweilig und super leid, aber Vision, den finde ich halt auch öde.
Ja. Andi.
Ja, mir geht's da ähnlich. Ich bin nicht so der größte Seriengucker und ich, ja, lustigerweise habe ich mir diese ganzen Marvel-Serien schon angeschaut und die fand ich auch bis auf einige Ausfälle ganz großartig, weil ich habe jetzt keinen Agents of S.H.I.E.L.D. oder so geschaut, aber die Netflix-Marvel-Serien fand ich sehr gut. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen nervig, das jetzt anschauen zu müssen, wenn man das wirklich braucht, um die anderen Sachen zu verstehen. Und diese, wie sagt man, diese Duos, die da halt eben so auftreten, Falcon and the Winter Soldier, das sind alle so B-Charaktere. Also ich habe zwar mal gehört, dass irgendwie die letzte Vision-Comic-Serie, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, irgendwie Vision, The Vision wahrscheinlich nur, von Tom King anscheinend, dass die irgendwie vor 2-3 Jahren oder so bahnbrechend und toll gewesen sein soll und vielleicht können sie da auch was draus machen. Ich habe sie nicht gelesen. Ja, und ich denke mal schon, dass die da gute Storylines haben, aber wie gesagt, ich bin kein großer Seriengucker, deswegen war ich auch ein bisschen Ich bin ein bisschen angenervt, dass ich jetzt auch noch Serien gucken muss. Also ich schaue selten Serien und ja, finde ich schwierig. Also kann ja sein, dass sie da irgendwie was in petto haben. Und aber ich habe so das Gefühl, als machen sie es halt echt nur, um diesen Streaming-Dienst zu pushen. Keine Ahnung,
ja.
Finde ich echt schwierig.
Genau, also ich sehe das genauso, das ist tatsächlich Kalkül, finanzielles Kalkül, ne? Also sie haben halt einfach Disney Plus, wollen gegenüber Netflix und Amazon und zukünftig natürlich auch Apple und Warner HBO und schieß mich tot, natürlich konkurrenzfähig sein. Und wie sind sie konkurrenzfähig? Indem sie natürlich ihre eigenen großen Marken, die sie haben, auf diesen Streaming-Dienst platzieren als Serien oder als Filme. Und das passiert jetzt tatsächlich. Und ich finde es auch ein bisschen dreist, natürlich dann jetzt zu sagen, ihr müsst halt die Serien geguckt haben. Das ist natürlich jetzt noch nicht so ganz klar, in welchen großen Anteil das auch sein wird, aber dass zumindest Teile in den Serien dann wiederum in den Filmen thematisiert werden und dass die nur Kinogänger dann bestimmte Sachen einfach auch nicht haben oder vielleicht auch Hintergründe von bestimmten Figuren jetzt einfach nicht haben, weil sie die dementsprechende Serie nicht gesehen haben, weil sie vielleicht nicht 15 Euro oder sonstiges Disney Plus jeden Monat bezahlen möchten, was ja auch vollkommen legitim ist. Und das ist halt auch einfach blöd, wenn du irgendwann 6 Streaming-Dienste bezahlen musst und dann noch ein weiterer dazu kommt, weil du halt den neuesten Avengers-Film irgendwann gucken möchtest und verstehen möchtest.
Ich glaube, dass es in den Kinofoyers in den nächsten Jahren massiv zu Szenen kommt, in dem Leute aus einem Marvel-Film kommen und der eine sagt, ja, was sollte denn das da mit dem Schieß mich tot, ja? Und dann sagt er, ja, weißt du, in der Serie WandaVision wird das erklärt. Da ist es nämlich eigentlich so. Ich glaube, das sind so Dialoge, die werden wir dann en masse haben. Und ich kenne mich, ich werde wahrscheinlich diese Serien alle zumindest mal reingucken, weil Disney Plus werde ich mir holen. Ich glaube, da bin ich ehrlich, weil ich finde, Disney hat ja auch großartige Sachen im Petto. Ist ja nicht nur so, dass die jetzt nur Marvel haben. Aber nichtsdestotrotz Was?
Ach, ja. Ein schöner Kommentar dazu, also dass sie nicht nur Marvel haben. Also ich meine, da gibt's ja noch so Sachen wie Star Wars oder so.
Genau. Star Wars und andere schöne Filme. Und ich habe ja immer auch die Hoffnung, dass Disney Plus auch Hulu nach Deutschland bringt, was ich das wäre auch ein
würde von ausgehen, ja.
Ja, ein Grund, mir es zu holen. Ja, jedenfalls, ich sehe da sehr zwiespältig drauf und mir macht es auch ein bisschen Sorgen, wie sehr das gerade also abgefeiert wird, habe ich das Gefühl, dass sie doch Serien machen, was ja kein Geheimnis war. Aber ich finde auch die Flut davon halt krass. Ich meine, die Serien, wie viel sind das? 4, 5 Stück? Wobei, ich glaube, 3
fünf,
sind.
5 Stück, ja.
Ja, 3, ich glaube, What If, glaube ich, ist halt nicht essentiell. Das ist halt einfach nur so ein Spaß. Ja. Ja, so eine Serie, die man sich halt zwischendurch mal angucken kann. Deswegen ist es auch die, die mich am meisten interessiert. Und ja, Hawkeye, die Serie interessiert mich auch, aber WandaVision und hier Falcon und Winter Soldier, nee, danke, keinen Bock drauf. Ich meine, Loki ist ein Selbstläufer. Da glaube ich, da sind wir uns einig, Loki ist, glaube ich, die Serie, die am besten laufen wird, weil jeder liebt Loki, glaube ich.
Nö, ich nicht.
Ja, ich finde ihn auch nicht so toll, der ist auch auserzählt, aber ganz ehrlich, wenn man etwas wirklich ganz klar bemängeln kann bei Marvel, dann ist es die Tatsache, dass sie in 80% der Fälle echt miese Schocken haben.
Ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ich fände es auf jeden Fall, wie gesagt, es ist ja, hat er es schon angekündigt, inwieweit das, du hast gemeint, es baut das dann auf und so. Das finde ich halt schwierig, weil wenn du so ein paar Verbindungen hast, die einen dann freuen, das fand ich zum Beispiel irgendwie schade, dass das halt bisher immer so einseitig war, dass irgendwie diese Netflix-Serien, die ich ja großartig fand, offensichtlich halt immer Bezug auf die Filme genommen haben und dass du halt nicht mal irgendwie auch so eine kleine Anspielung andersrum hattest, das, ja, ich fand's schade, ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt, aber es ist halt einfach nur so, dass du halt irgendwie schon das Gefühl hast, es gehört zusammen, aber du musst es nicht wissen, du musst es nicht kennen, also du musst in Daredevil nicht wissen, was da passiert ist in Battle of New York oder so, es interessiert keine Sau, aber es wird erwähnt und andersrum ist ja genauso, du musst nicht Daredevil geschaut haben, um Endgame zu verstehen, logischerweise und so, deswegen, wenn das aufeinander Bezug nimmt, du dich dann freuen kannst, passt es schon, aber wenn du natürlich irgendwas nicht checkst oder eine Anspielung, ja, Anspielungen sind okay, aber wenn du halt wirklich dann irgendwas, also wenn du jetzt zum Beispiel in Endgame reingehst und keinen Film vorher gesehen hast, dann ist klar, dass du nichts checkst und so, aber dass du einigermaßen folgen kannst, wenn du nur die Filme siehst, und die Serien halt wirklich nur als Polster, als Mehrwert dienen oder so, dann fände ich es halt schon okay. Aber ich habe noch kein Statement gelesen, wo das jetzt entkräftet wurde, dass es halt wirklich, oder du hast es vorher angesprochen, ist es so, dass es wirklich jetzt essentiell ist?
Also WandaVision zum Beispiel wird definitiv den Doctor Strange-Film vorbereiten.
Na, klasse.
Also da wird dann verschiedene Dinge sein, die halt dann in diesem Film enden als Storyline.
Und Marvel hat ja auch diese obligatorische Timeline dieser Phase 4 offiziell veröffentlicht. Und da sind halt einfach neben dem Film auch die Serie mit drin. Was für mich ganz klar die Aussage macht, okay, das gehört alles zusammen. Und um das Ganze zu erfassen zu können, ja, muss man das Ganze sehen. Und wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn die eine Serie machen und da gibt's so kleine Anspielungen, wo dann derjenige im Kino halt so einen kleinen Extra-Mehrwert hat, weil er erkennt, ja, er nimmt gerade Bezug darauf. Ja, aber es ist nicht essentiell für die Handlung. Und ich glaube, dass sie das schon machen werden.
Ja. Ich habe mir gerade noch mal das Bild aufgemacht von dieser Timeline und das schaut natürlich schon sehr verdächtig aus. Also Falcon Winter Soldier könnte natürlich eine nette Serie sein, aber die spinnt wahrscheinlich nicht in die Eternals oder Shang-Chi rein. Aber dass WandaVision natürlich direkt vor Doctor Strange ist, wo Vision Wanda Maximoff oder wie sie heißt, mitspielen soll, das ist natürlich gefährlich hier an der Stelle. Ich schaue mir das gerade an. Loki ist, wie gesagt, auch wahrscheinlich egal für die spätere Timeline und Hawkeye eventuell auch. Deswegen habe ich jetzt auch nicht wirklich erkannt, was das Problem sein könnte. Aber WandaVision, wenn natürlich Scarlet Witch bei Doctor Strange eine Hauptrolle spielt, ist das natürlich schon sehr essentiell. Ihr habt recht.
Ich glaube, das wird so ein Drahtseilakt, also auch für Disney, ne? Weil es kann natürlich auch gefährlich sein, wenn sie da ganze Storylines in diese Serie packen und dann einfach im Kinofilm nur noch ausbreiten, von wegen, schluckt das, wir haben das schon erzählt, kauft euch Disney Plus oder verreckt halt. Das ist halt schwierig, dann könnten nämlich auch die Zuschauer sagen so, ey, dann fickt euch da einfach, dann gehe ich nicht mehr ins Kino. Also deswegen muss da schon Disney auch so ein bisschen aufpassen und vielleicht werden sie auch so kleine Einblendungen, Rückblenden oder sowas oder auch Szenen oder Elemente aus der Serie dann in den Kinofilm einbauen.
Ich glaube ja vor allem, dass sie das nutzen werden, so, weißt du, Doctor Strange 2 kommt ins Kino, dass sie dann so zwei Wochen vorher so Sonderangebote machen. Hey, ihr wollt Doctor Strange 2 gucken? Ja, guck mal, hier. Disney Plus, da gibt's diese Serie, die solltet ihr euch angucken, dann versteht ihr auch alles und hier habt ihr einen guten Preis für irgendwie die ersten zwei Monate zum Preis für einen oder so, weißt du?
Richtig, genau. Also das wird auf jeden Fall kommen. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass bei den Serien natürlich Figuren, die jetzt auserzählt sind, die keine Funktion mehr haben im MCU, aber irgendwie doch da sind und natürlich auch eine Erklärung brauchen, was ist jetzt mit denen passiert, dass die so auf dieses Serienabstellgleis gestellt werden, da ihre eigenen Stories bekommen und wenn sie gebraucht werden, bekommen sie so ein Quergleis in die Kinofilme. Mhm. So, also wenn sie dann gebraucht werden, kriegen sie rüber und wir hatten das auch mit Hawkeye schon drüber gesprochen, dass Hawkeye eventuell in der Serie ja seine Nachfolgerin auch anleitet und ausbildet und dass die wiederum dann in den Kinofilmen dann präsent sein wird.
Ja, wenn sie das aber trotzdem schaffen, dass es halt irgendwie, dass sie da vielleicht ihre Ausbildung hat oder so, aber trotzdem noch in irgendeinem späteren Film irgendwie New Avengers oder whatever da kommen könnte oder so, dass sie dann trotzdem noch irgendwie einigermaßen sinnvoll eingeführt wird und dieses Hawkeye, die Hawkeye-Serie als Bonus dann dienen würde, fände ich es ganz cool eigentlich. Aber wenn du es natürlich brauchst und die einfach so auftaucht, dann sagen alle so, ah, servus, du bist's. Das wäre natürlich scheiße.
Genau, wir kennen dich doch aus der Serie. Ja, genau. Und dann gibt's so eine Einblendung, Disney Plus. Geil.
Ich meine, diese Verbindung sieht man ja auch da. Ich weiß gar nicht, welche Serie das ist. Ist das WandaVision oder ist das ich weiß gar nicht. Aber es wurde ja schon bekannt gegeben, dass es in einer dieser Serien eine Figur gibt. Da wird auch schon eine Darstellung für gefunden. Das ist die Tochter der besten Freund von Captain Marvel, die halt in Captain Marvel noch ein kleines Mädchen ist und da halt eben eine erwachsene Frau. Ja, das heißt, da wird es auch wieder Knotenpunkte geben. Und die Frage ist natürlich, was sie aus diesen Knotenpunkten machen und wie groß diese Knotenpunkte sind. Und ich glaube tatsächlich, nach dieser Pressekonferenz und nach dieser Grafik, dass es wirklich essentielle Knotenpunkte sein werden. Und das finde ich problematisch, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe.
Auf jeden Fall interessant. Ach, du meinst diese Rambeau oder Rambeau?
Ja, genau. Rambeau. Ja.
Also ich muss auch sagen, nochmal zu den Serien zurückzukommen, What If finde ich auch sehr interessant. Also ich bin gespannt, was sie da so alles reinnehmen werden. Da ist ja quasi alles möglich, ne? Also was wäre passiert, wenn Captain America verloren hätte, etc. pp. Falcon and the Winter Soldier finde ich auch eigentlich nur wegen Winter Soldier halbwegs interessant. Hawkeye wird geguckt. WandaVision finde ich auch lame. Und bei Loki würde ich euch gerne nochmal fragen, was glaubt ihr, was da denn erzählt wird? Und er hat ja den Space Stone quasi in seiner eigenen Timeline, aber wird er irgendwann nochmal in die in das aktuelle MCU kommen? Was denkt ihr?
Ich glaube ja. Ich glaube, Loki ist einfach eine so beliebte Figur. Und dieser Schockeffekt am Anfang von Infinity War war, glaube ich, für viele Fans so groß, dass viele Fans, glaube ich, Disney die Küße küssen, ja, vielen Dank. Die Füße küssen, ja, es ist schon spät, die Füße küssen, wenn Loki dann halt doch noch irgendwie dann wiederkommt, auch in den Filmen. Und ja, ich mag Tom Hiddleston als Loki, aber ich finde halt auch, seine Figur ist mittlerweile auch durch.
Prost. Ja, schließe ich mir an. Ich finde es auch, ich fände es auch halt einfach billig, weil irgendwie, das würde dann auch so ein bisschen das Problem der Comics, das ich auch öfter habe, so verstärken oder so, dass halt einfach die sich nicht von ihren Leuten trennen können. Weil ich meine, wie gesagt, der hat jetzt eine coole Story gehabt. Der war schon ein cooler Charakter, aber irgendwie dann kam er mir irgendwie auch zu oft vor und so. Und dann, wo er dann gestorben ist, dachte ich, und das war eine schöne Szene und passt schon und so. Und dass sie das jetzt so gemacht haben mit seinem Verschwinden, dass sie dann eine Serie draus machen können, können sie auch machen. Aber den jetzt nochmal in dieses Hauptding reinzuhieven, fände ich echt ein bisschen billig und so ein bisschen unnötig. Ja, egal.
Genau. Aber ich finde es halt, ich würde es interessant finden und finde es auch gleichzeitig schwierig, wenn sie dann Loki in so einer Blase agieren lassen. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass er quasi da in seinen eigenen Timelines umherspringt. Und was macht er denn da? Also, er könnte ja einfach dann jetzt quasi die Weltherrschaft an sich reißen und wird er dann auf dem Thron sitzen und sich denken, ach, jetzt springe ich trotzdem mal in die 70er und gucke mir da Weißerheim Kino an. Es gab ja schon so eine Szene, die vorher gezeigt worden ist. Also, das ist halt eine ganz, ganz große Frage, die ich mir bei dieser Serie stelle.
Vor allem, es ist ja ganz ehrlich, Hawkeye ist nicht besonders beliebt. Wanda und Vision sind jetzt auch nicht die liebsten Figuren. What If ist ein netter Gag, sag ich mal. Ja. Und Loki ist halt von den Serien die Serie, die für mich am meisten so nach Fanservice schreit. Ja. Mhm. Die anderen Serien sind mehr so, ey, das sind coole Figuren, Leute, hier habt ihr den Beweis. Ja, wir möchten euch diese Figuren näher bringen. Ja. Und bei Loki wissen wir, was er kann. Wir wissen, wie gut er ist. Und ich glaube tatsächlich, dass Loki vielleicht wirklich so die eigenständigste Serie sein könnte, weil er einfach da durch die Zeit reist und halt eben so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben? Kennt ihr einen Engel auf Erden?
Ja? Weißt du? Das ist ja ziemlich witzig.
Oder zurück in die Vergangenheit oder so. Irgendwie sowas. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Also, aber auf jeden Fall, Loki ist halt von der Figur her einfach die mit dem insgesamt, glaube ich, geringsten Potenzial, weil bei den anderen muss Marvel halt was bieten, um die Fans halt wirklich, oder um überhaupt Fans zu generieren, weil wirkliche Fans haben diese Figuren ja bislang nicht, sagen wir ehrlich. Und Loki ist halt immer Fanservice. Das ist so, hey Leute, hier bitte, das wollt ihr doch sehen.
Sorry, ich stelle mir übrigens gerade vor, wie Loki so eine sprechende Kreditkarte in die Hand bekommt, die Zeit reißt und dann seinen Auftrag vollzieht. Das ist
ziemlich witzig. Und was ich halt auch schade finde, Loki wurde ja als Bösewicht etabliert. Ja, und und es war ja so, das kennt man vom Wrestling, ja, der Heel, der Schurke verprügelt den Bösen, aber die Zuschauer jubeln den Bösen halt zu, weil er geil ist. So ist es bei Loki ja auch. Und ich fänd's halt cool, wenn sie ihn halt wirklich auch da mal böse sein lassen. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren. Ich glaube, es wird dann immer so, ja, ich bin böse, aber diesem kleinen Mädchen muss ich trotzdem helfen.
Ja das habe ich mich auch gefragt in den Serien. Gegen wen, also oder für wen oder whatever, weil bei Loki zum Beispiel, wenn der jetzt durch die Zeit reist oder so, was macht er da? Ist immerhin noch eine Comic-Serie und man hat da ja auch theoretisch dann einen Antagonisten. Bei Loki ist es ja der Hauptdarsteller theoretisch. Und wer taucht denn dann da auf, mit dem er dann halt in Konflikt gerät? Also er muss ja nicht die ganze Zeit so kämpfen und so. Er kann ja sonst was machen, er kann ja irgendwie kleine Kinder, ach egal, ist ja wurscht. Man braucht ja dann nicht dann irgendwie irgendwelche Superhelden einführen, aber was machen die da? Also ich meine, bei WandaVision, Falcon und so weiter, haben die dann da irgendwelche total low-key Marvel-Bösewichte oder halt bei Loki eben so einen Helden, der da mal auftaucht? Also kämpft Loki dann vielleicht mal gegen, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade keiner ein. Oder machen die dann
so Alltags... Ich werfe den Namen Hajo Schröter-Naumann nochmal in die Runde.
Ja, und das ist auch die Frage, was für ein Budget werden diese Serien auch haben. Ja. Ne? Also reden wir da über ein Game of Thrones Marvel-Universum, was sie da in Serien packen? Oder wird das halt so ein Agents of S.H.I.E.L.D. Verschnitt? Ne?
Oh, also das Gott, ist ja auch durchaus Gott, die Frage. Oh
ja, also da müssen wir auch wirklich dann auch mal darüber sprechen, wie die Effekte auch sein werden. Und danach stellt sich natürlich auch der Bösewicht. Ne? Also nehmen sie so ein Alien mit ganz vielen Effekten, Raumschiffen, Gedöns und Laserwaffen, oder wird das halt vielleicht dann diese 10 Ringe Terrororganisation, die halt Falcon und Winter Soldier da im Geheimen hinterherjagen?
Ja, das finde ich auch noch ganz spannend. Ah, das ist auch noch ein guter Punkt. Das hätte mich auch noch interessiert, ob ihr abseits der Netflix-Serien habe ich nämlich keine Marvel-Sachen verfolgt. Also Agents of S.H.I.E.L.D., dann gab es ja noch Agent Carter und ach Gott, was gibt's noch? Cloak and Dagger und keine Ahnung was. Habt ihr das gesehen, zufällig?
Und Marvel's Runaways, aber da weiß ich ganz nicht, ob das auch in diesem Universum ist.
Also ich habe die Netflix-Sachen nicht alle gesehen. Also Iron Fist habe ich nach ein paar Folgen aufgegeben. Jessica Jones habe ich nie so wirklich reingefunden.
Was?
Daredevil habe ich komplett gesehen und fand die auch gut. Defenders habe ich nicht angefangen, habe ich auch nicht vor. Und tatsächlich Luke Cage. Luke Cage hatte zwar echt viele Ups und Downs, ja, aber Luke Cage war es wirklich so, dass ich das Ende der zweiten Staffel total interessant fand und sehr enttäuscht war, dass dann es nicht weiterging.
Da habe ich nur die erste gesehen, aber ich fand auf jeden Fall, dass Blade endgeil Klavier spielen kann.
Ja. Ja gut, was sie mit der Figur in der ersten Staffel gemacht haben, war darüber reden wir besser nicht.
Okay, Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht noch den Podcast nicht noch länger machen, aber ich wollte nur fragen, ob ihr Agent of S.H.I.E.L.D. und diese ganzen anderen Serien, was ihr da so kennt an Serien, die es schon gab und inwieweit die überhaupt mit dem ganzen Ding zu tun haben. Wahrscheinlich nicht viel. Ich habe nur mal gehört, hier in Endgame zum Beispiel dieser Jarvis-Typ und Peggy Carter sind ja aus dieser anderen Serie auch zumindest die gleichen Schauspieler, was ja anscheinend die einzige Verknüpfung aus bisherigen Serien zu dem MCU sind. Kann das sein?
Ja, tatsächlich. Und Agent of S.H.I.E.L.D. läuft immer so im Hintergrund von anderen großen Dingen, die halt im MCU passiert sind.
Und ich muss auch sagen,
läuft immer so im Geheimen ab.
Ich muss auch sagen, dass ich dafür, dass Marvel ja halt Agents of S.H.I.E.L.D. so angekündigt hat, halt ihre erste große, wirklich eigene Serie, weil Netflix nehme ich dann mal raus, ne, wird die echt sehr stiefmütterlich behandelt. Und ich muss auch sagen, ich habe mir die nie angeguckt. Ich glaube, ich habe mal so eine halbe Folge gesehen, die erste Folge so zur Hälfte und fand das auch sehr dröge. Und was mich auch schon gestört hat, ist, da stirbt halt dieser Agent Coulson in Avengers. Das ist eine starke Szene, eine tolle emotionale Szene. Und dann bringen sie ihn aber zurück. Und das war halt für mich wieder so blödester, aggressivster Fanservice, dass ich da auch schon keinen Bock mehr drauf hatte.
Und ich glaube, das weiß niemand. Also von den Helden, oder?
Nö, das ist, also, der Coulson hat halt der Captain Marvel ist ja dabei, das spielt ja vor seiner Ermordung, aber ansonsten wird das nie erwähnt, nee, und genau. Das ist schon irgendwie seltsam, weil Agent Coulson ist ja eine wichtige Figur, also und auch eine gute Figur eigentlich, ja? Genau. Die gute Seele von S.H.I.E.L.D., nenne ich ihn mal, und deswegen fand ich das auch total bescheuert und ganz ehrlich, also ich möchte jetzt den Fans von Agent of S.H.I.E.L.D. auf die Füße trampeln, aber ey Leute, die Serie ist, glaube ich, Marvel letztendlich scheißegal. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die TV-Sparte und die Kinosparte von Marvel sich nicht so ganz grün sind. Ne? Das wollen sie ja jetzt ändern mit der vierten Phase. Aber ich glaube nicht, dass Fans von Agent of S.H.I.E.L.D. jetzt erwarten sollten, dass Agent of S.H.I.E.L.D. jetzt wirklich eine große Bewandtnis bekommt.
Ist eigentlich Jeff Loeb, oder wie man ausspricht, der ja großartige Comics geschrieben hat, schon der, glaube ich, Producer von diesen ganzen Netflix-Marvel-Serien war, ist ja auch für diese, wo läuft denn Agents of S.H.I.E.L.D. und so. Ich bin völlig durcheinander, was diese ganzen verschiedenen Streaming-Dienste angeht. Also Agents of S.H.I.E.L.D.
läuft auf ABC, das ist ein Sender, der auch Disney gehört.
Ah, okay. Ja. Ich muss nur noch dazu sagen, ich habe nämlich versucht vorher noch oder gestern irgendwie mal kurz einen Überblick mir zu verschaffen und dann habe ich auch nur gesehen, dass eben, hast du mir, glaube ich, gesagt, Hulu ja auch zum Teil Disney gehört und da dann eventuell auch noch ein paar Serien rausgelagert werden.
Nicht nur zum Teil, zum Großteil.
Zum Großteil. Also
sie sind Hauptaktionär.
Und was da so ungefähr schon confirmed wurde, war ja Crazy Shit. Also irgendwie Howard the Duck, glaube ich sogar, und irgendwie Hit Monkey oder solche Sachen. Und dann gab es halt auch noch irgendwie Ankündigungen, dass halt eben Sachen aus diesem Agent of S.H.I.E.L.D., wie zum Beispiel, ich habe das nicht gesehen, aber ich habe mal gesehen, dass Ghost Rider zum Beispiel, der auch mal einen Gastauftritt hatte und der jetzt seine eigene Serie bekommen wollte, er sollte, dann habe ich gleich mal gegoogelt, Agent of S.H.I.E.L.D., Ghost Rider, und dann habe ich bei YouTube mir eine Szene mit dem angeschaut und alter Schwede, ich werde Agent of S.H.I.E.L.D. nicht schauen.
Deswegen habe ich ja die Frage mit dem Budget aufgestellt, ne? Weil die müssen da auch ordentlich Geld in die Hand nehmen, weil die Leute natürlich da auch Kino-Feeling erwarten.
Mhm. Ja, das stimmt.
Und wenn
sie
da Agent of S.H.I.E.L.D.-Feeling bekommen, dann haben die da keinen Bock drauf.
Also das ist mal schon einer der Gründe, warum ich halt Gotham irgendwann nicht mehr geguckt habe, weil das einfach nicht mehr, die hat nicht das Budget, um Gotham halt wirklich so zu zeigen, wie ich mir Gotham vorstelle. Und ich habe mir dann auch...
Ah, aber die Serie ist groß.
Und ich habe mir dann wirklich jetzt... und ich habe mir dann auch mal die letzte Folge, die letzte Einstellung geguckt, wo man halt endlich mal Batman sieht. Und das sieht aus wie ein Typ mit der Karnevalsmaske. Das ist halt wirklich peinlich. Also tut mir leid. Und ich glaube, dass sie für ihre... Disney Plus Serien echt viel Kohle in die Hand nehmen werden.
Ja, ich habe auch wirklich serienmäßig, also wirklich, ich habe Arrow eine Folge gegönnt, Flash, Supergirl, habe ich überall mal eine Folge reingeschaut und ich kann das alles nicht schauen. Ich weiß nicht aus welchem Grund.
Danke, ich auch nicht.
Ja, aber die Netflix-Serien konnte ich schauen, weil die hatten eben auch nicht diese komischen Superpower.
Genau, die waren bodenständig.
Genau, das war halt einfach nur, Leute hauen sich auf die Fresse, aber es gibt eine geile Story und es ist ziemlich cool. Und das konnte ich halt wirklich schauen, das war das Einzige, was ich davon sehen konnte, weil irgendwie, ja okay, das DC ist natürlich eine andere Geschichte, aber die haben das ähnliche Problem. Also diese Marvel, alter Ghost Rider in Agent of S.H.I.E.L.D. Ich habe das irgendwie vorgestern auf YouTube mir so ein paar Szenen angeschaut, das ist nicht in ihr Ernst, oder was? Ich verstehe das nicht.
Also Netflix hat sich halt auch wirklich die passenden Helden rausgesucht, weil Daredevil, den nimmst du es halt ab, dass er sich 10 Minuten einfach durch irgendwelche Fabrikhallen prügelt oder durch irgendwelche Betongänge. Aber jetzt Supergirl, die wird sich halt nicht durch Betonwände prügeln, die würde einmal Fitz machen und da wäre der ganze Haufen halt tot oder wäre halt K.O. geschlagen, ja. Und deswegen, also Netflix hat das schon gut ausgewählt, tatsächlich.
Ja, die haben das schön überspielt. Ich weiß nicht, ob die da mal irgendwelche großen CGI-Sachen gemacht haben, aber es war wirklich großartig. Allein schon diese Choreografien und ach, das war einfach klasse und das sah halt nie scheiße aus. Egal, so viel dazu.
Und es werden ganz viele Leute, die jetzt Arrow und Supergirl lieben, echt hassen jetzt, glaube ich.
Naja, aber es stellt sich ja schon, also man muss ja auch, selbst wenn man die Figuren mag und die Geschichten mag und so, ne, also die Inszenierung von den Serien ist halt ein anderes Niveau als bestimmte andere Serien, die wir jetzt derzeit auch gucken und die von Netflix beispielsweise produziert werden. Das ist einfach ein anderes Kaliber, ne? Okay, habt ihr noch was zu den Serien?
Ich bin halt gespannt, der Andi hat jetzt ja ganz oft schon die Netflix-Serien angekündigt, die ja jetzt mit der letzten oder dritten Staffel Jessica Jones beendet sind, teilweise halt auch Open-End beendet sind. Ich erinnere nur an die Cliffhanger von Luke Cage und Daredevil. Und es gibt ja diesen Vertrag, dass Disney wohl erst nach 2-3 Jahren nach der letzten Ausstrahlung der letzten Folge, also ne, wieder diese Figuren benutzen darf. Und ich würde mich interessieren, ob sie dann halt wirklich diese Figuren wieder aufgreifen werden und diese Serien vielleicht fortführen werden oder neu aufrollen werden bei Hulu. Denn ich finde es durchaus angenehm, also mir auch mal eine Superhelden-Serie anzugucken, die halt ein bisschen rauer und ein bisschen härter ist. Und das waren die Netflix-Sachen, ja. Denn seien wir ehrlich, keiner kann sich vorstellen, dass es eine PG-13-Serie von Punisher gibt, oder?
Nein, definitiv nicht, nein.
Ja, das hast du, da hast du mir auch schon die wie sagt man, die Hoffnungen geraubt, du, weil ich ja noch nicht wusste, oder ist ja eigentlich, weiß man das schon, ob Blade eine Serie oder ein Film wird?
Ein Film.
Ist das
so? Also eigentlich war das, ich glaube, das war als Film angekündigt.
Ich meine auch, ja.
Also die Ankündigung auf der Comic-Con war ja, der Typ setzt den Kappi auf und das Panel ist vorbei, oder? Gab's da Interviews danach?
Aber in den ganzen Originalquellen, die ich so gelesen hatte, hieß es immer Kinofilm.
Ja, ich weiß schon, das habe ich dann auch gelesen. Ich habe nur noch mal, ich habe die Hoffnung gehabt, dass sie eventuell eine Serie machen und ich wusste nicht, ob alle Serien auch PG-13 werden sollen, aber werden sie anscheinend auch. Was ins
in ja, MCU. Definitiv.
Ja, okay, scheiße.
Also
ja.
Es sei nochmal gesagt, MCU wird nur PG-13 sein und Disney Plus wird auch keine R-Rated-Inhalte bieten. Die wandern halt alle zu Hulu. Das heißt, diese ganzen Fox-Sachen, die ihn R-Rated haben, jetzt Predator oder Alien, die werden dann bei Hulu laufen. Deswegen ja. Habe ich ja die Hoffnung, dass Hulu dann auch endlich mal hier in Deutschland erscheinen wird. Weil in den USA es wohl so sein soll, dass man mit Disney Plus auch Hulu dazu buchen kann und dann irgendwie ein paar Dollar spart dabei.
Ah, ich habe vorher noch was Spannendes gelesen, weil Fox jetzt ja auch von Disney gekauft ist, gell? Ob es nicht bald mal ein Deadpool Toy Story Crossover gibt.
Bestimmt, das machen sie auf jeden Fall.
Weil Deadpool hat ja auch so ein Fable für Spielzeuge.
Aha.
Egal.
Ich wundere mich, dass wir noch nichts gehört haben von dem dritten Deadpool-Film tatsächlich.
Ah. Na, den doch, also geredet hatten sie ja schon drüber. Also zumindest haben sie so ein bisschen durchklingen lassen, dass sie definitiv einen machen wollen und dass der auch R-rated bleibt.
Mhm.
Aber offiziell haben sie es noch nicht angekündigt.
Ja.
Und das macht's natürlich spannend, weil das ja so ein bisschen ihre eigentliche Kinopolitik über den Haufen wirft.
Und ja, aber ganz ehrlich, ich meine, man kann ja auch einen Deadpool-Film machen und der sich halt auch über das Universum lustig macht, aber der halt dann zwangsläufig nicht wirklich gekoppelt ist an dieses Universum.
Das
ist ja durchaus
ja, möglich. Das, also das werden sie auch nicht machen. Also die werden Deadpool nicht ins MCU bringen. Das würde mehr Probleme schaffen als alles
andere. denn sind wir ehrlich, ich meine, so witzig das ist mit dieser Meta-Ebene und diesem Durchbruch der vierten Wand. Aber es würde nicht funktionieren, wenn du einen Avengers-Film bringst und dann turnt er halt immer noch mit Deadpool rum, der dann immer, wenn er an der Reihe ist, dann alles ironisch kommentiert und dann sagt ja. So, oh, guck mal, was sie gerade macht. Ja, ja, die Effekte waren teuer oder so. Ja. Das würde nicht funktionieren. Das, damit würden sich selbst ins Bein schießen, das wissen sie auch. Ja.
Wenn die ganzen Superhelden jedes Mal dann landen irgendwo. Superheldenlandung.
Ich meine, ganz ehrlich, es wurde ja auch schon angekündigt, da gibt's aber noch keine genauen Infos, dass sie ja, wie gesagt, schon an einem neuen Fantastic Four-Film und an den Mutants, also einem Reboot der X-Men, arbeiten. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann wir eines Tages so einen Avengers-Film haben, wo dann alle diese Helden mit drin sind. Ich meine, ich weiß ja noch beim Finale von Endgame, dass der ja wirklich da gefühlt alle 30 Sekunden umgeswitcht hat zum anderen Helden, der mal eben kurz seinen Move machen durfte. Und jetzt stellen wir mal vor, dann sind noch die X-Men und die Fantastic Four dabei und die ganzen neuen Helden. Dann geht das Finale 2 Stunden und jeder Held darf halt in 2 Minuten zeigen, was er kann. Das wäre ja dann auch irgendwie ein bisschen Overkill, oder?
Ja.
Mhm. Auf jeden Fall. Okay, ich hätte noch 2 Sachen, die ich gerne mit euch besprechen möchte.
Ja.
Also jetzt im Zuge der Phase 4. Und zwar Zeitreisen ist ja quasi jetzt ein Element im MCU, was sie ja eingeführt haben. Und in dem Zusammenhang würde ich auch so ein bisschen über die Technik quasi sprechen, die es jetzt da gibt und Tony Starks Vermächtnis. Glaubt ihr, dass das jetzt ein dauerhaftes Element sein wird? Also Zeitreisen, dass jedes Mal, wenn es halt irgendwie schief gegangen ist, die so Superman-mäßig die Erde zurückdrehen und sagen, ah, wir haben noch hier die Zeitreisetechnik.
Naja, das haben sie ja in Endgame und ich muss sagen, ich bin ein bisschen ausgestiegen. Ich habe nicht großartig viel dazu mir Gedanken gemacht, aber sie haben ja zum Beispiel auch schon, wo dann halt eben auch Hulk sagt so, hey, hol doch die Natascha einfach mal zurück und wir haben doch jetzt, nee, das sagt irgendjemand anders, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall diese einfachen Gedanken, dass sie haben, so, hey, wir können doch jetzt Zeitreisen, deswegen, nur weil jetzt sich die geopfert hat, hier Black Widow, können wir doch jetzt einfach die wiederholen. Und dann sagen sie noch irgendwie so, nee, das geht nicht und das geht nicht. Und am Anfang sagen sie auch so, hey, gehen wir doch einfach zurück und töten Thanos, wo er noch ein Baby ist und so. Dann sagen sie auch so, ja, das geht nicht, weil das hast du doch schon in Zurück in die Zukunft gelernt, dass das so nicht funktioniert und bla 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 oder irgendwelche Sachen und so. Und ich glaube irgendwie, wie gesagt, da muss ich jetzt outen, ich habe nicht ganz, da gibt's ja diverse Explained-Videos, die habe ich mir nicht angeschaut und mein Kopf hält es auch nicht aus, aber ich glaube, da haben sie sich schon so ein bisschen distanziert, dass dieses Zeitreisen nicht ganz so einfach ist und dass es nicht so random ist, dass man einfach sagt so, der ist jetzt tot, dann gehen wir zurück und holen oder verhindern seinen Tod, sondern dann änderst du ja deine eigene Vergangenheit und bla bla bla, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass sie das, es war jetzt ein schönes Gimmick für Endgame und das haben sie da versucht irgendwie zu erklären, und dann auch immer so Haken eingebaut, dass es halt jetzt nicht die allgemeine Lösung für alle Probleme wird. Ich glaube, das machen sie nicht.
Genau, so ein bisschen zum Verständnis. Also das wird ja so erklärt, dass es halt verschiedene Zeitebenen gibt. Und jedes Mal, wenn du zurückreist und dort etwas änderst, entsteht eine neue Zeitebene. Und die tangiert halt die aktuelle Zeitebene nicht. Was sie aber machen können, ist halt zum Beispiel Technologie oder theoretisch auch Personen aus alten Zeitebenen in die Zukunft bringen, also in ihre Gegenwart. Also theoretisch könnten sie eine alte Natascha Romanoff holen und sie wieder in die Gegenwart bringen als neue Figur.
Ja. Also mir geht's Brain da wie beim Andi. Also mir ist klar, dass es vielleicht von der Logik her nicht alles Sinn ergibt, aber das ist mir bei solchen Filmen auch ehrlich gesagt scheißegal. Aber ich habe so das Gefühl, dass dieses Zeitreisen dann von Marvel dann immer dann genutzt wird, wenn sie halt irgendwie merken, verdammt, wir haben uns vor 2, 3 Filmen haben wir irgendwas angeteasert, das können wir jetzt nicht mehr so bringen, da haben wir uns irgendwie verrannt. Ja, kann ja passieren. Und dann so, ja, dann reisen wir halt eben in die Zukunft oder in die Vergangenheit und lösen das so, ja. Ich glaube einfach, dass die mit den ganzen Helden, die sie haben, ist ihr Universum ja jetzt schon so komplex. Wenn jetzt noch mit Zeitreisen wirklich anfangen, na dann gute Nacht, weil da kommt das Multiversum, kommt ja auch noch dazu, wie wir jetzt mit Doctor Strange halt wissen, Doctor Strange 2. Und ich meine, seien wir ehrlich, es ist ein Unterhaltungsfilmuniversum, ja, das ist nicht Bilatar, das ist nicht Tarkovsky, ja. Und deswegen hätte ich es ganz gerne, wenn sie dieses Zeitreisen auf ein Minimum begrenzen, ganz ehrlich. Ich glaube, man kann auch Marvel-Geschichten weitermachen, ohne in der Zeit rumzuspringen. Ich glaube, das ist möglich.
Okay. Und was denkt ihr über Tony Starks Technik? Wie wird das Vermächtnis weitergehen?
Das ist eine gute Frage. Also, wie wir in Far From Home gelernt haben, sollte man diese Technik nicht einem 60-jährigen Jungen in die Hände geben. Das haben wir schon mal gelernt. Ich wäre dafür, dass jetzt erstmal Happy Hogan sich darum kümmert. Es gibt ja diese Theorie, dass der Junge aus Teil 3, der ja am Ende von Endgame kurz zu sehen war, bei der Beerdigung von Tony Stark, dass der ja der neue Tony Stark vielleicht oder der neue Iron Man werden könnte. Es gibt ja auch das Gerücht, dass Disney und Marvel irgendwann mal diese Young Avengers aufziehen wollen. Mal gucken, was da passiert. Ja, aber jetzt von der Technik,
Ich denke durchaus, dass das nochmal ein Thema wird, auch jetzt, was ich vorhin schon gemeint habe, mit diesen PIM-Particles oder so, und dass das, es gab ja durchaus auch schon in Ant-Man diese Schwarzmarkt-Szene, wo man nicht weiß, wer das kaufen wollte und so, und auch, dass da vielleicht eventuell nochmal, solche Leute wie, keine Ahnung, Norman Osborn, sage ich jetzt schon wieder, keine Ahnung, aber dass halt dann irgendwie der nochmal so eventuell auch schon mit Callbacks, jetzt zum Beispiel zu Ant-Man, dass der dieser Typ war, der auf dem Schwarzmarkt diese Sachen kaufen wollten und dass die sich auch wieder an diese Technik ranwanzen und dann irgendwie irgendwas erschaffen und damit halt irgendwie so sich ins Spiel bringen. Ich glaube, da passiert schon nochmal was.
Die Frage ist jetzt aber nur, ich weiß jetzt nicht, also Warner hat die Rechte an Spider-Man. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt auch Norman Osborn dazugehört. Weil wenn Sony halt die Rechte an Norman Osborn hat, wird Marvel es vermeiden, Norman Osborn jetzt wirklich da einzufügen. Weil dann hat Sony halt wirklich ein bisschen zu viel Macht für Disney, glaube ich.
Ja. Was ich interessant finden werde, also wenn das tatsächlich dazu kommt, sie haben ja die Fantastic Four jetzt, ne? Und ich gehe von aus, die werden in Phase 5 kommen. Und da haben wir mit Reed Richards, also Mr. Fantastic quasi, auch einen der intelligentesten Charaktere des Marvel-Universums. Und der ist halt super, mega krass intelligent und kann auch alles entwickeln und so. Und vielleicht wird das dann irgendwie aufgegriffen, dass dann diese Technik mit aufgenommen wird und dann weiterentwickelt wird. Also ich glaube, wir werden nicht um Tony Stark in den nächsten Filmen immer wieder herumkommen und das wird immer wieder Thema sein. Und ich kenne auch, zumindest in den Comics oder auch in der Animationsserie war es damals Thema, dass ganz, ganz weit in der Zukunft dann ein Bösewicht in die Vergangenheit springt und dann das Universum retten möchte in der Zukunft, weil halt so viel Zeitsprünge waren und Charaktere nicht gestorben sind, unter anderem Captain America. Und dessen Technik basierte, also 10.000 Jahre in der Zukunft, auf unter anderem Tony Starks Technik. Und vielleicht wird das so ein technikroter Faden im MCU bleiben.
Das kann ich mir durchaus vorstellen, denn Tony Stark hat ja einiges dafür getan, dass die Welt in Schwierigkeiten geraten ist. Ne? Also Ultron ist seine Schuld. Was war noch? Mir fällt gar nichts anderes ein, aber er hat auf jeden Fall dazu beigetragen.
Ja, der Tony Stark ist auch eigentlich der eigentliche Bösewicht im MCU. Da habe ich sowas gelesen.
Aber da will ich es nicht genau. Ja, und der hat halt die Erde aufgerüstet, ne? Also gerade die Waffentechnik.
Also es kann durchaus sein, dass vielleicht der wahre Schurke in der neuen Phase 4, 5 und 6 vielleicht gar nicht Galactus oder Norman Osborn oder Hajo Schröter-Naumann ist, sondern halt vielleicht wirklich das Erbe von Tony Stark. Das kann durchaus sein.
Ja, ich kam jetzt immer nur auf Norman Osborn, weil ich habe mir gerade nochmal die Siege-Storyline durchgelesen und da hat der Norman Osborn dann den, wie heißt der, Iron Patriot, macht er dann eine auf Mischung aus Iron Man und Captain America und hat immer dem seinen Anzug an und nutzt die Technik auch, um halt so ein bisschen abzufreaken. Naja.
Also ich glaube, dass Norman Osborn wäre echt ein guter Kandidat, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, weil wahrscheinlich Sony die Rechte an der Figur hat.
Ne? Ah, Sony wird jetzt aufgekauft von Disney.
Ja, irgendwann schon.
Ich glaube, dann würde aber wirklich das Kartellamt einschreiten, weil dann wirklich Disney wirklich das Monopol hätte. Und wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, Sony ist ja nicht nur Film, das ist ja auch Elektronik. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die ihre Filmsparte oder ihre aufgeben werden. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht.
Zumal sie ja gerade in die Offensive gehen und ihre ganzen Spielemarken, die sie haben, in Serien und Filme bringen.
Meinst du, war nicht auch hier Sonic? Nee, ach Gott, egal.
Das ist Sega. Nee, Uncharted.
Sega. Kommt ja zum Beispiel. Ah, ich weiß, durcheinander.
Uncharted, Halo, Quatsch, nicht Halo, Halo ist Xbox. Also auf jeden Fall sind sie da halt auch bei, da durchaus mehr zu machen, weil halt sie irgendwie sehen, eigene Produktionen sind gerade der Renner.
Ich möchte ganz kurz, weil hier Sonic erwähnt wurde, ganz kurz auf
Topic. Es tut mir leid.
Ich entschuldige mich. Ich bin ganz kurz auf Topic. Ich möchte mich bei dem Sonic-Trailer entschuldigen. Nachdem ich Cats gesehen habe, weiß ich, was schlimm ist.
Okay. Sehr gut.
Und darf ich jetzt hier, wenn wir ganz schon kurz off Topic sind,
bitte.
Tony Starks Technologien nutzen, um kurz aufs Klo zu gehen. Und ihr merkt es alle nicht. Und dann komme ich in der Zeitschleife wieder hier raus, okay?
Ja. Okay.
Also,
genau.
Aber auch dein Mikro aus.
Es tut mir sehr leid. Sekunde.
Stu, die andere Frage, die sich ja noch stellt, oder das ist gerade auch schon angesprochen mit den Paralleluniversen. Was denkst du denn darüber?
Ist interessant. Aber auch da denke ich mir, ey Leute, ihr habt so viele Figuren aus schon so vielen verschiedenen Welten. Ja, sei es jetzt Wakanda, sei es jetzt halt die Eternals, die da irgendwo wie im Olymp rumhocken, die Guardians of the Galaxy durch das Weltall reisen und halt die Ex-Asgarder, dass so ein Paralleluniversum natürlich unglaublich viel Potenzial hat für ziemlich abgefahrene Geschichten und neue Figuren, neue Schurken. Aber auch da sage ich, man sollte das nicht übertreiben, denn dieses Universum ist halt jetzt schon gigantisch groß. Das haben wir, also guck dir halt nur mal an bei Endgame, wer da alles steht. Ja?
Ja,
das ist ja schon der Wahnsinn. Und ich mochte Endgame, ich mochte auch die letzte Schlacht ganz gerne, aber seien wir ehrlich, im Grunde war das einfach so, jetzt hat der 10 Sekunden Zeit, dann hat der 2 Minuten Zeit, das war halt schon ein bisschen seltsam.
Also wenn Howard the Duck einen Elite-Squad anführt zu einer anderen Erde, um dort die Nazi-Zombies zu töten und das auf Kinoleinwand, dann habe ich definitiv alles von Marvel gesehen.
Ich glaube tatsächlich, ich habe alles von Marvel gesehen, wenn halt eines Tages wirklich ein Film des MCU kommt und das ist wirklich eine romantische Komödie. Wie der Andi ja schon gesagt hat, weil Doctor Strange 2 wird Horror, ja, Winter Soldier war hier Agenten-Thriller und irgendwann machen sie halt wirklich auch eine romantische Komödie und dann machen, vielleicht wird das ja sogar auf Thor, Love and Thunder. Ich meine, der Titel hat ja schon eine gewisse Bedeutung, oder?
Ich glaube, da wird es auf jeden Fall ziemlich viel Liebe geben, ja.
Ja, und ich meine, der Taika Waititi hat ja schon eine sehr schöne Romanze mit Eagle vs. Shark gedreht, also der kann das auch.
Ja. Ja. Ah, okay. Seid ihr noch im Gespräch?
Wir waren gerade noch mal bei der Frage nach Paralleluniversen. Da kannst du jetzt quasi noch mal gerne deine Gedanken preisgeben. Ja.
Ah, da bin ich ähnlich verwirrt wie bei den Zeitreisen. Also ich muss sagen, ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. wenn ich mich da nochmal zurückerinnere, und das habe ich dann nach dem Spider-Man auch gemacht irgendwie, und dann habe ich auch mal einen Artikel gelesen, so, ach Gott, der Doctor Strange hat es ja schon in seinem Film erwähnt und so, und ob jetzt das Quantum Realm schon eine alternative Realität ist oder ob dieses komische Mirrorverse oder das Dark Universe oder wie das alles heißt in Doctor Strange auch schon ein Anzeichen auf das Multiverse waren, ich weiß es nicht, was auch immer es für Realitäten waren. Oder Schwede, ich habe keine Ahnung. Und das mit den verschiedenen Timelines, was dir hier die The Ancient One in Endgame dann erklärt und was sich daraus entwickelt und so. Das tut mir echt leid, da muss ich mich nochmal ein bisschen genauer damit befassen. Aber anscheinend passiert das jetzt bald und ich hoffe, sie überreizen es nicht.
Ja. Okay, habt ihr noch was zu Phase 4, was ihr gerne sagen würdet?
Nein, nicht zu Phase 4.
Okay. Gut, dann springen wir doch mal ganz kurz noch zu Phase 5 rein, weil über welche Sachen wir noch nicht gesprochen haben, ist, also zumindest haben wir es öfter jetzt schon angekündigt und ganz kurz besprochen, aber in Phase 5 sind ja definitiv jetzt schon Dinge bekannt. Also wir werden auf jeden Fall ein Reboot von Fantastic Four bekommen und die Mutants, also gemeint sind natürlich die X-Men, werden Teil von, also des MCUs. Das finde ich sehr interessant. Und Sequels zu Captain Marvel, Guardians of the Galaxy, als auch Black Panther sind definitiv schon angekündigt, also werden kommen. Dann haben wir Blade. Und dann ist natürlich die Frage, was macht Disney Plus dann mit ihren Serien ab dem Jahr 2022? Was denkt ihr denn darüber?
Ich glaube, dass Disney durchaus plant, dann nach in Phase 5 noch diese Serien nicht nur fortzusetzen, sondern vielleicht noch neue hinzuzufügen. Ich glaube aber auch, dass sie so einen Ersatzplan haben, falls sie sehen, okay, die Serien wurden jetzt vielleicht doch nicht so gut angenommen, dann vielleicht doch sagen, okay, wisst ihr was, wir bringen nur noch eine Serie, also wir setzen Loki fort, das ist einfach, ich glaube einfach, dass die halt wirklich von allen Serien gut laufen wird. Also ist beides möglich. Das wird sich jetzt wirklich entscheiden. Ich glaube, dass am Anfang der Hype schon da sein wird mit den Serien. Aber wie gesagt, es wäre durchaus vorstellbar, dass Marvel dann sagt, Phase 5, okay, wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf die Kinofilme, weil wir gesehen haben, okay, es wird nicht so gut angenommen, wie erhofft. Oder vielleicht merken sie auch, hey, wir können auch ohne Serien halt die Leute ins Kino bringen und dafür interessieren, was wir hier machen und können mit weniger Geldausgaben noch mehr Geld erwirtschaften.
Mhm. Andi?
Ja, ich bin, wie gesagt, eigentlich so eher skeptisch, was die Serien angeht, komischerweise, weil ich meine, sie haben es ja bewiesen mit den Netflix-Serien, dass die auch durchaus cool sein können, deswegen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass halt alles, was die angekündigt haben, also, was gab's, Guardians of the Galaxy 3, Captain Marvel 2, Black Panther 2 und dann, weiß ich ja nicht, ob es da noch ein Shang-Chi 2 eventuell nicht auch schon in der nächsten Phase nochmal gibt und dann eben Blade und so weiter und dann noch Fantastic Four und X-Men. Puh. Also entweder sie schieben das nochmal, weil sie haben es jetzt nicht eilig, brauchen ja auch noch was für die nächsten Jahre oder halt, ob sie das über eine Serie einführen. Aber da bin ich halt auch wieder skeptisch, allein schon was die X-Men angeht, wie diese, ich sag jetzt mal, Origin sein soll, weil ob sie das jetzt über die Eternals oder über ein anderes Universum einführen, um Gottes Willen, da explodiert schon wieder mein Kopf. Aber ob sie das nicht einfach mit einer Serie irgendwie einführen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich will nicht in der Haut stecken eines X-Men-Schreibers im MCU jetzt gerade.
Ja. Also das wird tatsächlich sehr interessant. Ich bin auch gespannt, also ich glaube, dass mit den Serien werden sie so ein bisschen davon abhängig machen, wie auch die Zahlen von Disney Plus sein werden. Und ich gehe von aus, die werden durch die Decke gehen, allein weil halt Star Wars da drin ist und Marvel da drin ist und natürlich auch alle anderen Disney-Serien und Filme. Stu hat sich ja schon geoutet, dass er es holen wird. Und
ja, du doch
auch. Ich oute mich jetzt auch jetzt gleich quasi. Also ich habe auch einen 4-jährigen Sohn, also definitiv hole ich mir Disney Plus.
Jetzt spielst du wieder die Karte aus, ne?
Jetzt spiele ich wieder die Kindkarte aus. Also da komme ich gar nicht drum rum. Und ich finde bisher Phase 5 deutlich interessanter als Phase 4. Also gerade dadurch, dass sie das Universum nochmal mit Fantastic Four als auch den X-Men so erweitern. Also ich glaube, Blade in PG-13 ist mir vollkommen egal. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Da müsste aber gleich über Blade würde ich gleich auch noch ein bisschen reden wollen.
Tut mir leid. Ja, wobei ich Ali natürlich richtig toll finde als Schauspieler. Das der wird das richtig gut machen, keine Frage. Aber was bleibt halt davon übrig? Und natürlich, wie sie halt 2022 dann die Serien erweitern werden. Und natürlich Guardians of the Galaxy 3, das ist so.
Also da sage ich direkt, Guardians of the Galaxy 3 ist halt der Film, auf den ich mich am meisten freue. Weil ich fand die ersten beiden Teile, ja auch Teil 2, ich fand Teil 2 sogar noch besser als den ersten, einfach sau stark finde. Und ja, in James Gunn we trust. Und das war einfach die schönste Nachricht, als dann hier rauskam, dass James Gunn den Job wieder hat. Ne?
Habt ihr schon gehört, dass Mark Hamill und Lady Gaga in Guardians of the Galaxy 3 mitspielen?
Nein.
Okay.
Ja, warum nicht? Ich meine, Lady Gaga, who cares? Ja, ist mir egal. Aber ich meine, Guardians of the Galaxy 2 gab es ja schon irgendwie eine deutliche Anspielung darauf, dass wir mit einem neuen Team zu tun bekommen. Wo der Miley Cyrus irgendwie so ein Roboter spricht und
Sylvester Stallone
das anführt. Ich glaube, das werden sie vielleicht fallen lassen. Ist mir recht.
Oder als Serie.
Oder als Serie. Ja, das oh Gott. Ja. Nee, aber auf Guardians of the Galaxy freue ich mich wirklich am meisten. Das Drehbuch ist ja fertig und es heißt ja auch, dass das relativ rasch jetzt geht. Also der James Gunn dreht jetzt The Suicide Squad und macht den fertig und dann kann es eigentlich fast schon direkt weitergehen.
Das finde ich schon wieder richtig geil. Also, dass jetzt Guardians of the Galaxy, auf das so wirklich alle warten, jetzt verschoben wird wegen Suicide Squad 2, auf das halt eigentlich keiner gewartet hat.
Naja, wobei Suicide Squad ist ja ein Reboot. Ne, da spielen zwar teilweise dieselben Darsteller mit, aber es wird wirklich als Hard Reboot bezeichnet. Das heißt, es gibt keinerlei Verbindungen halt zum ersten Suicide Squad. Und ich glaube, es ist auch richtig so. Ich find's aber allgemein total lustig. Ich meine, Disney hat ja James Gunn gefeuert. Marvel war ja damit mehr als unzufrieden. Das haben sie ja sehr klar gemacht. Und dann sehen sie halt, verdammt, jetzt jobbt sich Warner den und dann holen sie ihn wieder zurück. Ja. Und das ist ja auch krass. Ich meine, klar, im MCU gibt's viele Leute, die schon mal mit DC zu tun gehabt haben. Ja, also zum Beispiel, ich glaube, Chris Evans und Idris Elba haben in diesem Film The Losers mitgespielt, der von DC ist.
Ja, genau.
Aber dass es sowas Krasses hat, dass es wirklich ein Regisseur halt wirklich quasi gerade eben die letzte Klappe hatte für einen DC-Film und dann ins Nachbarstudio geht und dann einen MCU-Film dreht, das ist halt schon krass.
Ist halt wie J.J. Abrams erst Star Wars macht und dann quasi Star Trek.
Ja, Josh Whedon doch auch. Star
Trek. Ja, genau. Ja.
Schon mehrere Sachen.
Ja. Nee, das finde ich schon sehr krass. Und ich bin gespannt auf Captain Marvel 2. Ich finde, die Figur hat durchaus Potenzial. Sie haben halt nur nichts damit gemacht, wie ich finde. Ich glaube, Captain Marvel 2 wird wichtig werden, weil ich halt wirklich davon ausgehe, dass sie die neue Anführerin wird der Avengers. Black Panther 2 wird interessant, weil ich wissen will, wie krass der durch die Decke geht in den USA. Wir erinnern uns, Black Panther war in den USA erfolgreicher als Infinity War. Ja, das darf man nicht vergessen. Und Black Panther hatte mit Killmonger auch für mich einen der allerbesten MCU-Schurken bislang. Und Chadwick Boseman ist auch ein recht guter Darsteller, auch wenn wenn dieser T'Challa jetzt als Figur auch eher platt war. Aber das könnte alles ganz, ganz, ganz nett bis super werden. Und
das ist ich finde das auch sehr, sehr interessant, dass sie quasi jetzt die Phase 4 nutzen, um Dinge aufzubauen, aber auch so ein bisschen als Lückenfüller, um sich die richtig großen Perlen, die sie noch haben, aufzusparen für die nächsten Jahre. Und da komme ich zu der anderen Frage, die ich irgendwann nochmal mit euch, also jetzt zum Ende nochmal besprechen möchte, ob der Markt für Superhelden, Marvel-Filme auch irgendwann gesättigt sein kann. Aber du wolltest erst noch gerne über Blade sprechen.
Ich würde gerne deine Frage jetzt beantworten, um ehrlich zu sein. Und dann
Blade, oder so.
Blade dann vielleicht so als Dessert, ja?
Okay, dann mach den Hauptgang. Ja. Dann mach den Hauptgang. Ja.
Ist der Markt übersättigt? Ja, der Markt ist jetzt schon übersättigt. Es tut mir leid. Also ich weiß, ich bin ein scheinheiliger Bastard, weil ich ja auch dann immer in die Presseaufführung renne und gespannt bin, was auf mich zukommt. Aber ich glaube, es tut jetzt wirklich mal ganz gut, dass wir jetzt ein knappes Jahr keine Marvel-Filme haben oder keine Superheldenfilme. Ich glaube zumindest nicht mehr, dass dieses Jahr noch ein Superheldenfilm kommt, oder?
Nee, ne? Nein.
Nee. Also Spider-Man war der letzte. Und ich glaube, Black Widow kommt, glaube ich, Ende April, Anfang Mai oder so, um den Dreh.
Was macht DC eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung.
DC arbeitet jetzt gerade an Suicide Squad und Birds of Prey, der kommt im Februar.
Und Aquaman 2.
Und Aquaman 2, aber hat doch keinen Start.
Und Wonder Woman 84. Kommt der dieses Jahr noch?
Der kommt nächstes Jahr im Sommer.
Ah, nächstes Jahr.
Genau. Ja. Und ich, also mal kurz eine kleine Anekdote. Der Andi ist ja in Facebook unterwegs. Da könnt ihr ihm gerne folgen. Der zeigt auch ganz gerne seine Comicarbeiten, die wirklich ganz schön sind. Und der ist für mich immer so als Spion in so Marvel-Fangruppen unterwegs und zeigt mir immer so ja, als Mr. X unterwegs und zeigt mir dann immer so via Screenshot, was da gerade so gepostet worden ist. Und ich glaube, dass diese Leute, ich will jetzt nicht diffamieren, aber dass die halt wirklich jetzt schon ein bisschen ausgehungert sein werden, wenn die jetzt ein Jahr lang keinen Marvel-Film haben. Ich glaube, die werden sich wirklich wie ausgehungerte Zombies auf Black Widow stürzen. So. Also die sagen dann nicht so, die sagen dann MCU. Ja. Aber ich für meinen Teil finde diese Pause jetzt echt mal ganz schön, weil, ich meine, es gibt ja trotzdem genügend Blockbuster und Disney hat ja dieses Jahr noch diverse Filme in der Pipeline, die garantiert erfolgreich sein werden. Von daher, ja, es ist eine Übersättigung da. Diese Übersättigung wird aber, glaube ich, nicht in den nächsten Jahren irgendwie aufhören. Mit den Serien wird es, glaube ich, noch schlimmer. Und ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Ich glaube aber nicht, dass das in Phase 5 sich zurückstellen werden. Ich glaube, Phase 5 wird dann wieder so 4 Jahre werden, wo wir dann vielleicht ein paar neue Sachen bekommen, halt Blade, aber halt eben auch ganz viel Bekanntes wie die Guardians, Captain Marvel, Black Panther und wahrscheinlich auch einen neuen Spider-Man.
Und die großen Brocken, Fantastic Four, Mutants, also ja. X-Men, die ja. halt auch jeder kennt, ne? Ja. Und wo dann sofort jeder sagt, so, boah, da gehe ich jetzt rein.
Ja.
Ich finde auch, also es wurde ja öfter mal verglichen, auch mit diesem Western-Boom von damals irgendwie, dass da halt die Blase mal platzt, aber die machen das halt schon auch jetzt ein bisschen intelligenter, dass du halt, und das ist ja auch, was wir vorher schon gesagt haben, so ein bisschen das Potenzial, dass sie halt aus diesen, es sind Superhelden und es sind Comicfiguren und so, aber die versuchen ja schon auch halt genreübergreifend da irgendwelche coolen Geschichten zu erzählen. Deswegen, wenn jetzt ein Horrorfilm rauskommt mit einem Superhelden, dann ist es halt ein scheiß Superheld, aber es ist halt ein trotzdem eventuell interessanter Film oder dann kommt halt ein Spionage-Thriller und nur weil es jetzt aus dem Comic entstanden ist, glaube ich, können sie das schon weiterführen, ohne dass halt, also es gibt bestimmte Leute, ich kenne genug Leute, die sagen, ich kann nicht mehr ins Kino gehen, ohne dass da irgendein Plakat oder ein Trailer kommt von irgendwas, was irgendwie ja schon wieder ein scheiß Superheld ist oder so. Aber mei, ich bin halt auch Fan, Comic-Fan, Superhelden-Fan und so, deswegen ich unterschreibe völlig, was der Stu gesagt hat. Ich finde auch eine Pause mal gut und eine Neuorientierung und so, aber auch von mir aus, wenn die kreativ und abwechslungsreich bleiben und halt auch immer wieder mit Castings kommen, wie Angelina Jolie oder halt whatever dann noch kommt, die ziehen halt auch jetzt alle krassen Schauspieler an, was wir später auch noch eventuell kurz anreißen können, was für Schauspieler noch fehlen im MCU, fände ich auch eine ganz spannende Frage, aber ziehen die halt auch so viele Leute an, keine Ahnung, also wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass, keine Ahnung, Anthony Hopkins fucking Odin spielt in einem fucking Marvel-Film oder so.
Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass Anthony Hopkins in Transformers 5 mitspielt, sag ich dann nur.
Was?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Oh ja.
Gott. Ja, okay, dann sage ich halt Robert Redford oder Kurt Russell.
Ja,
oder
ich so. Muss auch sagen, also ich habe das Gefühl, dass Marvel auch aktuell von ganz vielen Leuten, die jetzt nicht so filmaffin sind, dass das fast schon als Genre wahrgenommen wird. Ja, Genre ist nicht Action, Sci-Fi, Fantasy, sondern ist Marvel.
Ja, und ich meine, das Marvel-Universum ist ja schon mehrmals so ein bisschen tot gesprochen worden. Also, dass dann immer gesagt worden ist, ah, jetzt nach dieser Phase ist dann alles zu Ende, dann bricht alles zusammen, dann gehen die Zuschauer nicht mehr ins Kino, weil die übersättigt sind. Und wir sprechen jetzt mittlerweile über 11 Jahre Marvel Filme im Kino und Blockbuster. Jedes Jahr meistens mindestens 2. Und die Zahlen sprechen für sich. Also wir hatten jetzt gerade das Endgame Avatar überholt hat mit 2,7 Milliarden Einspielergebnis. Das ist gigantisch. Ne? Und mit dem Geld wird natürlich Disney auch ganz, ganz viel in die Hand nehmen, um da Marvel auch weiter zu pushen. Newcomer-Regisseure und Autoren weiter irgendwie zu verpflichten, neue Dinge auszuprobieren und auch so ein bisschen sehr, sehr taktisch und intelligent, das hattest du ja gerade schon gesagt, an die auch ranzugehen und immer wieder kleine Happen zu präsentieren und da wieder was Großes zu präsentieren, einen Schritt zurückzugehen, wieder kleine Sachen zu nehmen und natürlich auch auf Darstellerinnen und Darsteller zu setzen. Und wir haben im Marvel-Universum, glaube ich, neben ganz kleinen Blockbustern, also sowas wie Mission Impossible, also klein jetzt in Anführungsstrichen, da tatsächlich noch das, dass auch ein Cast auch zieht, ne? Dass die Leute dann auch sehen, boah, da spielt jetzt so und so Person mit, da gehe ich jetzt auf jeden Fall rein und hab Bock auf den Film. Das hat man sonst eher mittlerweile weniger im Blockbustern, dass du dann das funktioniert auch nur noch da scheinbar, ne? Also wenn im neuen Man in Black halt auch Thor mitspielt, dann ist es halt egal. Dann rennen die Leute halt trotzdem nicht ins Kino und wollen ihn sehen, sondern sie wollen halt Marvel-Filme sehen.
Ich muss auch gestehen, dass diese Übersättigung für mich nicht das große Problem ist. Für mich liegt das große Problem daran, an der Allmacht von Disney mehr.
Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, das muss man tatsächlich auch kritisieren und auch wirklich kontrovers diskutieren, was das natürlich auch mit unseren Sehgewohnheiten macht. Und ja, natürlich, ich gucke halt auch jeden Marvel-Film im Kino und habe mittlerweile, glaube ich, auch alle hier auf Blu-ray irgendwie und werde es auch nicht mehr schaffen. Früher habe ich dann immer gedacht, ich gucke nochmal an so einem Wochenende alle durch. Mittlerweile werden es immer mehr, das schafft man gar nicht mehr. Also ich habe da auch Freude dran, weil ich halt auch Comic-Fan bin und ich auch gerne dieses Universum weiter begleiten möchte und was daraus wird, ne? Aber gleichzeitig haben wir halt immer mehr vom Gleichen oftmals. Deswegen ist es eine große Chance, wenn sie jetzt auf andere Genres setzen, andere Stile wieder reinnehmen, jedes Mal auch andere Regisseurinnen und Regisseuren eine Chance geben und da wieder ein Neues auch reinfließt, die wiederum das als Sprungbrett nutzen können, um andere Filme, andere Projekte, andere Leidenschaften zu verfolgen. Also das macht ja auch was mit der Filmwelt. Ja. Gleichzeitig haben wir aber auch Disney als Allmacht, als Kalkül, die natürlich an unser Geld wollen.
Und man darf aber auch nicht vergessen, dass Disney ja durchaus auch versucht, den Leuten was anderes zu bieten, aber es wird halt dann von den Leuten nicht angenommen. Bestes Beispiel ist halt, wenn sie halt wirklich, wie jetzt bei Elliot der Drache oder Dumbo, also ich rede jetzt für die Neuverfilmung, wirklich versuchen, da neue Facetten rauszugewinnen aus diesen karikierten Geschichten und es halt nicht gut angenommen wird an der Kinokasse, während halt solche Sachen, die sehr stur dem Original folgen, wie jetzt König der Löwen oder Aladdin, halt wirklich laufen wie geschnitten Brot. Ne? Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Disney jetzt nur böse ist, aber Disney ist schon, sieht halt schon, okay, das läuft halt gerade ganz gut. Genau. Und sobald es, glaube ich, es zwei, dreimal so ist, dass sie merken, okay, diese gängige Formel, die wird vom Publikum nicht mehr so angenommen, versuchen wir mal was anderes.
Ne? Richtig, genau.
Aber das also finde ich auch noch ganz cool, Entschuldigung, bei dem Marvel Cinematic Universe, wie auch damals natürlich schon in Marvel Comics, dass sie es halt durchaus schon auch nutzen, um, was ja nicht bei allen Fans und Zuschauern irgendwie gewertschätzt wird, dass sie schon auch versuchen, halt eben neue Sachen zu machen und halt eben auch Diversity zu fördern, sag ich jetzt mal. Also ich meine, nicht umsonst Black Panther und auch jetzt Captain Marvel als erste MCU-Heldin und dann kommt noch jetzt Valkyrie als erste.
Shang-Chi, Eternals wird
genau,
auch
sein. Und sie versuchen ja wirklich, und was ja immer dann teilweise von irgendwelchen Vollidioten irgendwie total kritisch beäugt wird irgendwie, aber sie versuchen ja wirklich auch neue, ja wie sagt man, Leute zu repräsentieren und Randgruppen, sage ich jetzt schon, das klingt ganz schlimm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das forcieren sie jetzt ja gerade wirklich, also in dieser Phase 4, da wird ja wirklich das schon forciert und das finde ich halt auch cool. Und da nutzen sie halt schon auch viel von ihrem Publikum. Natürlich, die gehen da eh rein. Und deswegen finde ich das auch eine gute Geschichte.
Also das muss man wirklich sagen, Disney versucht, mehr Leute abzuholen als bloß weiße Männer. So kann man es, glaube ich, sagen.
Ja. Ja, und ich glaube, dass es jetzt natürlich nicht nur dafür da ist, dass du halt irgendwie den Markt vergrößerst. Das kann man natürlich auch unterstellen, aber ich finde es auch eine gute Sache. Das wollte ich damit sagen.
Und selbst wenn man mit den diesjährigen Marvel-Blockbuster in Endgame und Far From Home irgendwie nichts anfangen konnte, im Vergleich zu den anderen Sommer-Blockbustern oder Blockbustern, die wir dieses Jahr hatten, haben die abgeliefert. Das muss man halt auch sehen, ne? Also wenn du dir X-Men anguckst, Godzilla anguckst, Men in Black anguckst.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, über X-Men möchte ich nicht reden.
Nee, über Godzilla will ich auch nicht reden.
Ja. Ja, also, aber das muss man halt auch mal betrachten, ne? Also das funktioniert halt.
Ja, die schaffen es schon dann, also das habe ich ja vorher auch schon angesprochen, dass halt wirklich die letzte Phase, nenne ich schon, halt echt auch qualitativ für mich zumindest halt voll gepasst hat und ich da jetzt nicht groß enttäuscht wurde und ich jetzt eigentlich mehr Bock denn je habe auf die Fortsetzungen als nach Phase 1 oder Phase 2 mit Age of Ultron aufgehört, da dachte ich mir so, ja, fickt euch doch. Aber jetzt gibt's halt viel Neues und viel Sachen, die man noch erkunden könnte und so. Das hatte ich jetzt nach den ersten zwei Phasen gar nicht so wie jetzt. Deswegen, ich bin eigentlich schon, um nochmal zurückzukommen,
mehr dabei ja schon, denn je. Wobei man ja schon sagen muss, Diversität ist, das stimmt, aber so von den würde ich so ausdrücken, ich finde schon, dass das MCU sich aber schon auch eine Spur weit immer etwas gleichförmig anfühlt. Ja, also gerade was die Action angeht zum Beispiel. Also egal, ob jetzt ein Dr. Strange da irgendwelche Inception-mäßigen Verquirlungen da zu sehen sind oder ob die sich jetzt bei Winter Soldier da irgendwie durch die Betonschluchten hetzen. Das ist für mich einer der großen Kritikpunkte, dass ich die Action halt sehr gleichförmig finde insgesamt. Ich komme jetzt wieder rüber wie so der absolute Gore-Hound, aber ich fände es halt wirklich mal schön, wenn sie mal ein, zwei Filme hätten, die halt ein bisschen härter sind. Und deswegen, ich nutze das auch mal, um dem Thomas die Moderation kurz zu entreißen und überzuleiten. Und deswegen bin ich auch sehr kritisch, was den neuen Blade angeht.
Ah, noch kurz ein Einwurf, aber das kann ich wieder unterschreiben, weil ich finde schon, dass sie jetzt, wenn du mal Winter Soldier und Thor 3 vergleichst,
das ist schon anders, ja.
Ja, aber
also
aber
du hast schon so.
Nein, ich finde, wie soll ich es ausdrücken? Ich finde einfach, die Action ist schon ganz gut, aber sie wumpst nicht so richtig, finde ich. Mir fehlt da so ein bisschen das Kinetische.
Du willst ein bisschen Gehirn auf der Kamera.
Ja, aber sowas von.
Ja, okay.
Ja, ich will,
dann kommen wir jetzt zu Blade.
Ich will, dass Captain America mit seinem Schild dem Typen da einfach so lange aufs Maul haut, bis das Gehirn gegen die Kamera spritzt. So,
ja, und wir werden halt auch so niemals einen Punisher bekommen.
Ja, und das ist schade.
Ja, das war schon schön. Aber ich muss sagen, ich habe mir, wie gesagt, letztens nochmal Avengers angeschaut und das hat mich beim ersten Mal schauen schon auch jetzt nicht überrascht oder so, aber das ist immer witzig, wenn man das sieht, halt, wenn du natürlich auch davor Batman oder so siehst und dann siehst du Batman vs. Superman und da beschweren sich alle natürlich wegen der Story von Batman, dass der irgendwann mal jemanden umbringt oder irgendjemanden abknallt oder so, aus Versehen mit irgendeinem komischen Raketenwerfer und aus dem Auto. Und genau, vielleicht ist er gar nicht tot. Er hat ihn dann nicht wirklich umgebracht. Wenn der mit dem Auto dann noch irgendwo hinfährt, ist ja wurscht. Egal,
keine Ahnung. Ja, ja.
Aber dann siehst du halt in Endgame, siehst du dann halt relativ klar, wie Ronin, also der neue Hawkeye, halt einfach so einen Typen dreimal mit so einem Katana halt irgendwie ansäbelt und dann schneidet ihm auch noch die Kehle durch und da siehst du dann auch Blut an seinem Hals und so. Also der bringt halt offensichtlich Leute um die ganze Zeit.
Ja,
und
das gebe ich
dir. Es war jetzt nicht mega brutal oder so, aber er bringt wissentlich einfach die ganze Zeit Leute um und schneidet ihnen die Kehle durch und man sieht sogar noch Blut und das fand ich schon auch in dem Avengers ersten Kinoerlebnis schon jetzt nicht krass oder so, aber es war trotzdem ein bisschen überraschend, fand ich, dass ihr den Typen einfach die Kehle durchschneidet.
Ja, also ich sag's mal nochmal, also wegen der Action. Für Hollywood-Verhältnisse, ja, ist für mich richtig geile Action, also Action, die ich abfeiere, wo ich wirklich auf dem Rande meines Stuhls sitze und mitgehe.
The Raid.
Ich sag aus Hollywood. Raid ist auch super, aber es ist für mich kein Hollywood. Ja, dass sie sowas wie Raid nicht machen, ist mir klar. Das erwarte ich auch gar nicht. Aber für mich ist halt so, das Optimum an Hollywood-Action ist Mad Max Fury Road. Ich meine, jeder, der den Movie Break Podcast mehr als zweimal gehört hat, der wird wissen, dass ich diesen Film einfach abgöttisch liebe. Und das ist so Action, sowas würde ich mir gerne mal von Marvel wünschen. Und sowas haben die bislang nicht gebracht. Dieses Intensive, ja? Dieses so wirklich so, dass du in diese Action reintauchen kannst. Das gab's bei Marvel einfach noch nicht. Selbst bei Winter Soldier nicht, selbst bei Endgame nicht.
Jetzt weiß ich, was du mit kinetisch meinst auch.
Ja, danke. Ja.
Also dass quasi die Action aus der Story heraus sich ergibt. Also dass die Charaktere sich an der Action auch messen und weiterentwickeln.
Ja, einfach, also diese Action bei Fury Road, die nimmt mich einfach komplett gefangen. Ich bin dann einfach, ich kann mich nur noch auf diese Action fokussieren, ja. Ich bin einfach in dieser Welt dann auch drin, ja, weil da so viele Details und mit so viel Liebe, und das habe ich bei Avengers oder bei Marvel einfach nicht. Das ist halt meistens recht sauber gemachte Action mit hier eine Explosion und da halt große Bilderwelten, aber das ist, es kommt, ich connecte damit einfach nicht. Und bei Fury Road ist es einfach, ja, es tut mir leid, ich wollte jetzt nicht verbinden sagen, das klang jetzt aber doof. Und bei Fury Road ist, ich habe den Film schon so oft gesehen. Es ist der Film, den ich am häufigsten in meinem Leben im Kino geguckt habe. Und egal, wie oft ich ihn gucke, der fängt an und ich bin da drin. Ich bin da wirklich drin. Die Action habe ich wirklich gefangen. Das ist so ein Rausch, ja. Und das hat Marvel nicht.
Ja, bei Marvel ist es alles sehr steril, wenn dich
steril. Das ist ein schönes Wort, genau, steril.
Und es ist nicht so dreckig, und aber es liegt vielleicht auch daran, dass es halt in Mad Max doch dann alles Menschen sind, wo du halt weißt, dass wenn der Typ jetzt aus dem Auto raushängt und der runterfällt, dann ist er halt unterm Reifen und tot. Aber wenn jetzt da der Black Panther auf dem Auto drauf sitzt, dann springt er halt einfach aufs nächste Auto und da passiert jetzt nicht so viel. Aber ich weiß schon, was du meinst, der stimmt schon. So ein bisschen erdiger, ein bisschen brutaler, also jetzt nicht vom Blutspritzen vielleicht, das können sie anscheinend nicht machen mit ihrem PG-13, aber so ein bisschen dreckiger könnte es schon mal werden, ja.
Okay.
Falls es ist, was du gemeint hast.
Ja, reden wir über Blade.
Genau, reden wir mal über Blade, ja.
Achso, Thomas, du darfst nicht mehr moderieren. Nein, ich wollte jetzt Thomas wieder die Moderation zuschustern, nicht, dass er denkt, ich hätte jetzt irgendwie.
Achso, aber ich dachte, du haust jetzt einfach raus, was du zu Blade sagen wolltest.
Okay. Mahershala Ali, super Darsteller. Zweimal Oscar prämiert, war aber auch schon vor den Oscars ein richtig guter Darsteller. Super Typ, glaube ich. Und er ist jetzt Blade. Ist gut. Hammer. Ich habe nur das Problem, dass ich mag Blade 1 und Blade 2. Sehr gerne. Und diese Filme sind brutal. Sehr brutal. Mhm. Und das passt auch in dieser Welt, in der Blade spielt. Weil Blade geht gegen Vampire vor. Und ich habe hier übrigens die Theorie, dass die Eternals oder was ich, das Multiversum, da gibt's irgendeinen Kurzschluss und deswegen gibt's halt eine Vampirseuche oder so. Ja? ich kann mir nicht vorstellen, dass Blade auf PG-13 funktioniert. Das ist mein ganz großes Problem. Und egal, ob das jetzt ein Film oder eine Serie wird, sie haben ja gesagt, ich glaube, das ist zu dieser Phase gehört. Das heißt, es wird auf jeden Fall entweder im Kino laufen oder bei Disney Plus und auf jeden Fall unter dem MCU-Banner. Das heißt, es wird keine Hulu-Serie werden. Und es tut mir leid, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert, Blade als PG-13. Und was ich mir auch nicht vorstellen kann, aktuell zumindest nicht, ist, wie diese Vampire da reinpassen sollen in dieses Universum. Außer sie sagen jetzt, ja, unser Blade, der verprügelt keine Vampire, der verprügelt irgendwie Gnome aus dem
Mutanten.
Weltall. Mutanten, genau, ja, viel Spaß. Hat er genug zu tun. und ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, ob ihr das ähnlich seht oder da ähnlich skeptisch seid, weil klar, Mahershala Ali ist ein super Darsteller, Top-Wahl, da freue ich mich drauf. Aber das ist so der Film, wo ich aktuell mit so verschreckten Armen davor stehe und mir denke so, na, also das kann ja nichts werden. Wie geht's euch da?
Ich glaube, ich würde erstmal warten, wen sie da für die Regie vorschlagen und welche der Richtung das dann wird.
Eli Roth, so weiter.
Genau. Und vielleicht überdenkt ja aber Marvel und Disney bis dahin noch irgendwie diese R-Rated-Frage, wenn halt Sony beispielsweise mit R-Rated-Filmen jetzt doch noch weiter erfolgreich sein wird und vielleicht doch noch Deadpool 3 kommt und der auch wiederum richtig viel Geld
einnimmt. Ja, warte, schon. Aber Sony hat ja keine R-Rated-Filme gemacht. Die haben ja Venom zuerst als R-Rated angekündigt, nur um dann den Schwanz einzuziehen. Und dann haben sie gemerkt, hey, die Fans sind sauer, aber wisst ihr was? Es läuft trotzdem super an der Kinokasse. Ja?
Und lief der eigentlich gut an der Kinokasse?
Ja, der war schon mal gesagt.
Ja, vor allen Dingen in China, glaube ich. Ja.
Und was ich auch zu bedenken gebe, ist, selbst wenn sie sagen, okay, wir machen jetzt für Blade eine Ausnahme, das heißt aber trotzdem, dass er für mich zumindest irgendwie halt in dieser Welt beheimatet ist und dass er wahrscheinlich dann auch in einem Avengers-Film auftaucht. Jetzt stellt euch nur mal die Szene vor, ja, Avengers 1 mit Blade dazwischen. Weißt du, das ist da total steril und da mittendrin ist dieser Typ in diesem schwarzen Anzug und seinem Katana, der dann diese Aliens da abschlachtet. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Und zwar inhaltlich wie stilistisch.
Ja, mit diesem Crossover-Film bin ich da auch ein bisschen skeptisch, was der dann da zu tun hat, weil ich meine, ja, wie gesagt, gibt es dann vielleicht eine Vampirseuche und so, aber ich finde auf jeden Fall, also wenn ich mich jetzt mal, ist schon länger her, dass ich Blade gesehen habe oder so, aber Blade 1, also diese Effekte, wie da die Aliens halt draufgehen, ich meine, Aliens, die Vampire, die fallen, zerfallen ja mehr oder weniger Thanos-mäßig zu Staub. Und dann gab es diese eine Szene, wo er diesen einen dicken Typen mit der Taschenlampe röstet oder so. Das war fies. Was gab's dann noch?
Du siehst zum Beispiel einen Vampir im Sonnenlicht langsam vor sich hin brutzeln, wie er zerfällt. Und man muss ja auch sagen, klar, ganz viele Vampire zerbröckeln zu Staub, aber du siehst ganz deutlich dann auch Blut und ihre Skelette. Du siehst auch, bevor sie zu Staub zerfallen, dass Blade zum Beispiel einen der Vampire mit dem Kopf in so eine Sprinkleranlage Anlage rammt. Du siehst, wie er einen Vampir wissentlich foltert, indem er ihn irgendwie an so eine Mauer nagelt und ihn anzündet. Ja, und in Blade 2 geht's noch weiter. Blade 2 ist noch brutaler.
Ja, ja, also, das weiß ich auch. Den wollte ich jetzt gar nicht erwähnen. Aber trotzdem, ja, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, ich habe auch Punisher und so weiter gefeiert, dass da auch mal ein bisschen mehr zur Sache geht. Ich fand's teilweise auch ein bisschen übertrieben brutal, was jetzt schon schön ist, weil ich mag gewalttätige Filme. aber es war schon teilweise halt einfach so, ja, wir machen jetzt halt einfach mal, weil wir es können und so. Und man hätte das auch, wenn es eine gute Story gewesen wäre, also zweite Staffel, erste Staffel war ganz gut, aber zweite Staffel jetzt, keine Ahnung, da war schon viel dabei, wo du gedacht hast, so, ja, okay, das muss jetzt eigentlich nicht sein, aber wir müssen jetzt halt brutal sein, weil es der Punisher ist und so, und es passt schon. Und ich glaube auch, dass du mit so einem Charakter vielleicht eine coole Story erzählen kannst, wenn halt sich die Leute nur wie in Avengers halt dann einfach, wenn er sie halt ins Sonnenlicht rauszerrt oder halt auch einfach einen Pfahl in die Brust schlägt und die sich dann halt einfach wie in Avengers auch halt zu Staub zerfallen oder so. Und Blut hat man im MCU auch schon gesehen und so. Ich meine, dass die jetzt natürlich keine Gedärme sich gegenseitig rausziehen, das ist natürlich schade, aber ich glaube schon, dass es irgendwie funktioniert.
Ja, man darf aber nicht vergessen, dass zur Figur des Blade, so wie ich sie jetzt kenne, ja auch dazu gehört, dass er es ja genießt, diese Vampire zu töten. Mhm. Das ist ja auch nochmal eine Sache, die da deutlich mitschwingt. Ne?
Also das sehe ich auch so der größte Kritikpunkt, ne, dass das halt auch zu seinem Charakter einfach auch gehört. Also man kann das schon so machen, wie Andy das gerade beschrieben hat. Und das würde, glaube ich, auch gut funktionieren. Aber dann fehlt halt was von der Persönlichkeit von Blade. Und der ist halt auch nicht der Typ, der danach zu den Avengers geht und mit denen gemeinsam an Seite kämpft, sondern der sagt dann zu denen, Alter, kümmert euch um meinen eigenen Scheiß, ich will selber was zu tun.
Ja, aber ob, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber vielleicht haben die ja noch so ein Ass im Ärmel, dass halt eben, wie gesagt, jetzt zum Beispiel, stell dir mal vor, die Eternals, die sind ja auch unter anderem zuständig dafür, dass das X gehen und die bringen jetzt die X-Men rein. Und Blade ist gar nicht dafür, da Vampire zu jagen, sondern Mutanten. Das wäre zwar ein bisschen krasser Bruch mit den Comics oder so, aber dass Blade halt auch nicht überhaupt Teil der Avengers ist, sondern halt einfach eher so ein Anti-Held wie der Punisher, den sie dann unter anderem auch bekämpfen, was natürlich ein bisschen prall wäre, weil dann könnte auch Captain Marvel herkommen, dem einfach mal auf den Deckel hauen. Ja. Ist ja auch schön. Nee, aber dass es halt trotzdem so ein bisschen nicht so einfach ist, dass der jetzt einfach irgendwie den Avengers anschließt. Das kann ich mir auch null vorstellen. Ich glaube, ja, egal.
Also ich muss sagen, ich finde es ja schön, dass sie einen neuen Blade haben und einen Blade-Film machen wollen. Das finde ich begrüßenswert. Nur ich denke mir dann fuck it, dann sag doch einfach, dieser Blade ist einfach für sich, steht der alleine. Der gehört nicht zum MCU. Das könnt ihr ja auch mal machen, ja? Und das wird halt ein Blade-Film, so wie ihr es gewohnt seid von Blade. Das heißt, der wird brutal, der Blade wird ein Anti-Held sein, ja, der steht darauf, Vampire zu töten, und der wird halt nicht dann irgendwann später von Captain Marvel eingeladen, hey du, hast du Bock, hier mal uns zu helfen? Und dann sagt Blade so, nein. Und dann sagt Captain Marvel, ja, aber du kannst hier mindestens 80 Leute umbringen. Okay, da bin ich dabei. Ja,
ja, das sind immer solche Gedankenspiele natürlich. Das ist halt dieses typische, man ist da erstmal skeptisch und dann schaut man sich an, was passiert. Und das ist genauso, wie wenn du einen Reboot machst, wo man sich erstmal, bevor es passiert ist, schon denkt so, da habe ich keinen Bock drauf. Und auch wenn es dann halt scheiße wird, dann haben sie es halt vergeigt. Aber dann haben sie es halt versucht. Und vielleicht wird's geil, vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
Klar, es kann geil werden, aber wie ich ja schon sagte, das ist halt aktuell so die die Figur oder der Film, der von Marvel angekündigt worden ist, wo ich halt wirklich nicht mir wirklich vorstellen kann, wie das funktionieren soll.
Aber das kann ich mir viel nicht vorstellen.
Das konnte ich mir auch beim Anfang von Iron Man mit diesem ganzen Universum auch noch nicht vorstellen, wie das alles funktionieren wird. Und mittlerweile haben wir alles gesehen.
Ja, eben, ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir vor 2 Stunden und 20 Minuten angefangen haben zu podcasten. Ich dachte eigentlich, das geht so eine Stunde oder so.
Hey, jetzt willst du jetzt hier zum Ende kommen oder willst du jetzt aus deiner Theorie rauskommen?
Aber ich glaube, wir haben tatsächlich mittlerweile alles ausdiskutiert.
Ja, ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, noch euch fragen, was ihr, nachdem jetzt, wie gesagt, Angelina Jolie ist wahrscheinlich einer der größten Stars, die jetzt da gecastet wurde, und nachdem sie schon so viele haben, wer fehlt dann noch? Also ich habe ja schon gehört, dass irgendwie, ja, Keanu Reeves ist ja schon eigentlich auch schon fast gesetzt.
Ja, den wollen sie ja unbedingt haben, ja. Ja.
Wobei, meine andere Frage, brauchen die eigentlich Stars? Ganz ehrlich.
Eigentlich nicht, aber es ist ja schon fast, ich fand es ja cool, wie Robert Redford und auch Kurt Russell, dass man einfach so Nebencharaktere mit so krassen Schauspielerlegenden besetzt. Das finde ich schon mal ziemlich witzig. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn du natürlich irgendwie neue Zugpferde, also sagen wir mal den und den hier mit Zubekannten. Also ich hätte zum Beispiel keinen Bock, dass jetzt Reed Richards irgendwie Tom Cruise spielt oder so. Weil Tom Cruise ist halt einfach Tom Cruise. Und
der spielt Reed das Richards. Ich habe Tetan Level 10.
Genau. Nein, aber der spielt halt immer nur sich selber und wenn du den Film siehst, dann denkst du die ganze Zeit nur an Tom Cruise. Also der spielt ja seit, ach egal, ich will jetzt nicht über Tom Cruise abhaten. Aber egal. Aber trotzdem finde ich es immer schwierig, wenn du halt für bekannte Rollen oder für große Rollen dann Leute besetzt, die schon zu bekannt sind. Das ist ja oft das Problem. Aber
also ich glaube tatsächlich, dass um mal kurz zu Robert Redford zu sagen, dass das ein cleverer Schachzug war, denn Robert Redford hat ja in den 70er, 80er Jahren gerne so Agentenfüller gemacht, wie zum Beispiel die 3 Tage des Condor. Deswegen fand ich die Besetzung sehr clever. Und bei Kurt Russell, der ist halt einfach so ein Held der 80er gewesen und Guardians hat ja diese 80er-Stilistik. Also das war schon ganz clever ausgewählt. Und jetzt für den Stars, also ich bin kein Angelina Jolie-Fan. Ich bin jetzt aber auch keiner, der sie, also ich allgemein, es gibt, glaube ich, keinen Darsteller, wo ich jetzt sage, den hasse ich oder so. Aber ich finde Richard Madden interessant bei The Eternals, weil ich den in Bodyguard wirklich darstellerisch echt toll fand. Ich weiß, Thomas sieht das anders, aber was weiß Thomas schon? Ja. Ich finde es interessant, dass Tony Leung den Mandarin spielt, den Shang-Chi.
Oh ja, das finde ich interessant, sehr interessant. Ja.
Und ich hoffe deswegen,
das ist super.
Ich hoffe deswegen auch, dass der Mandarin mehr als so ein One-Trick-Pony wird. Also, dass wir halt mehr von ihm sehen werden, dass er vielleicht wirklich der große Antagonist wird in dieser Phase oder in den nächsten 2, 3 Phasen. Ja, und ansonsten, ich finde Benedict Cumberbatch und Dr. Strange fand ich im ersten Teil echt öde. Vielleicht kommt da noch was, wer weiß.
Aber ich fand eher, dass der Film halt einfach langweilig war. Ich fand die Besetzung
schon ziemlich gut. Ja, das lag am Film und an der Geschichte, ja.
Ja, also wie ich schon sagte, für mich war Doctor Strange Iron Man mit Magie. Ja? Und zu der Zeit hatte ich halt schon Tony Stark, deswegen fand ich diese Doctor Strange-Rolle halt auch total uninteressant. Und wie gesagt, es kann ja sein, dass es jetzt wirklich besser wird. Das sei mal dahingestellt. Aber ansonsten war ja deine Frage, wen wir uns wünschen würden, ne?
Ja, Matthew McConaughey zum Beispiel. Wen spielt der als nächstes im MCU?
Wahrscheinlich ein Superhelden, der da immer steht und sagt so, alright. Da rette ich mal euch in den Arsch. Ja. Ganz ehrlich, mir fällt da spontan niemand ein, weil Marvel ist wie Disney selbst ja jetzt schon so eine eigene Filmmarke geworden. Und ich glaube, dass die werden, glaube ich, immer mal wieder bekannte Persönlichkeiten da irgendwie reinbringen, weil das natürlich auch Leute gibt, die nicht wegen Marvel einen Film gucken, sondern da spielt Angelina Jolie mit. Ja, aber notwendig ist es nicht.
Eigentlich nicht, aber ich finde es halt nur so spannend, weil es ist so negativ ausgedrückt, ist es ja schon fast so, fast jeder bekannte Schauspieler fällt irgendwann um fällt da so rein halt irgendwie. Und deswegen, keine Ahnung, fand ich das ganz spannend. Und auch wenn man so ein bisschen sich so im Internet so ein bisschen rumwuselt und so, sieht man ja auch schon immer, ich bin jetzt nicht auf Twitter so aktiv oder so, aber da gibt's ja auch schon ganz viele lustige Geschichten, wo halt einfach irgendjemand mal irgendein scheiß User geschrieben hat, so, hey, wie schaut's eigentlich mit dem aus? Und dann reagiert noch irgendjemand drauf und dann sagt er, das war bei Mark Hamill halt zum Beispiel so, hat er gemeint, hey, wie schaut's aus? Und dann hat James Gunn gesagt, ja, Logo, bist du dabei? Guardians of the Galaxy 3 und er so, ja, Logo und so. Also ich meine, es ist noch nicht jetzt irgendwie bestätigt oder so, aber da gibt es ganz viele Leute. Also zum Beispiel jetzt auch hier Gary Oldman hat ja auch schon gesagt, so, ja, Logo, wenn die mich anrufen, bin ich sofort dabei und so. Also da sagt ja keiner mehr nein, weil das halt jetzt einfach schon so einen Status hat, dadurch, dass halt schon...
Das ist ja klar.
Ja, genau. Ja. Und deswegen finde ich es halt so lustig.
Was ich interessant finde, ist, sie versuchen ja auch den ausländischen Markt abzugrasen. Siehe hier China, ja. Aber es gibt ja noch andere Länder, wo man noch vielleicht ein paar mehr Kröten einsammeln kann. Korea, Südkorea zum Beispiel. Ja? Ich sag mal zum Beispiel der Choi Min-sik, der Oldboy-Darsteller. Warum nicht? Das fände ich ganz interessant. Ja.
Ja.
Matthias Schönertz aus Belgien, der aber ja auch in Hollywood schon ganz viele Filme gemacht hat, unter anderem den großartigen The Drop. Tom Hardy ist raus, weil der ist ja Venom.
Als Magneto. Weil
wer weiß.
Wolverine meine ich, Wolverine.
Ja. Aber Korea haben wir mittlerweile ja schon.
Ja?
In Eternals wird Dong Suk immer mitspielen.
Ah, okay, ja, okay.
Auch in Train to Busan zum Beispiel zu sehen war.
Ja gut, dann halt
the
Japan.
The Bath and the Weird.
Ja, dann halt Japan. Ich meine, gut, sie hatten diesen Hiroyuki Sanaga, wie er heißt, in Endgame. Das war derjenige, der dann von Hawkeye-Ronan die Kehle aufgeschnitten bekommen hat.
Das reicht.
Das reicht, ja. Genau. Ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass die immer so ein paar große Stars sich da ranholen. Und dann halt eben so Leute nehmen, die sie halt zu Stars machen. Also ich kann mir vorstellen, dass der Darsteller von diesem Shang-Chi, dieser Simu Liu, der so vorher einfach nur ein paar Serienrollen hatte, dass der jetzt zum Star wird. Warum nicht? Ja. Und ansonsten fallen mir jetzt echt, also mir würden schon echt viele Namen einfallen. Das Problem ist einfach, es wäre halt alles möglich.
Ich bin da total leidenschaftslos und lass mich einfach immer wieder überraschen, was da dann kommt und denk mir dann immer so, ach, wieder der nächste Mensch, der jetzt da
im MCU
aufgetaucht ist.
Was macht Ralf Möller eigentlich gerade?
Da kann man wieder Haie jagen im MCU, ne?
Ja. Adam Warlock, der wird Adam Warlock.
Ja.
Sag ich euch jetzt. Schade, dass ihr da so emotionslos seid. Ich wollte jetzt noch so ein paar Wetten abschließen hier.
Nee, also das ist mir, eigentlich ist mir das total gleich.
Also Magneto wird Christoph Waltz, würde ich sagen.
Oh, das würde zwar passen, aber ich hätte keinen Bock auf Magneto, der halt Christoph Waltz ist, weil du hast ja gerade eben so über Tom Cruise abgehatet und das kannst du aber auch über Christoph Waltz, weil ich meine, Christoph Waltz ist super, aber Christoph Waltz spielt halt immer Christoph Waltz. Und ich fand auch, dass seine große Phase mittlerweile auch vorbei ist, denn ganz ehrlich, in Spectre hat er mich nur angenervt.
Ja, Spectre war auch scheiße. Aber egal, wie gesagt, ich hätte ihm noch was gegönnt und ich finde nicht, dass man das vergleichen kann. Also bitte nicht.
Also spätestens wenn Leonardo DiCaprio im MCU auftaucht, ne, dann haben wir eh alles da.
Wen spielt der? Namor. Namor the Submariner. Ja, okay, also wie gesagt, dann lassen wir dieses Gedankenexperiment.
Ja, ja.
Entschuldigung.
Spannende Frage, aber nicht bei uns.
Aber gut, wenn du unbedingt wetten willst, dann wette ich mal, dass, wen nehme ich denn dann? Ich sage, dass Will Smith irgendwann irgendwie zum MCU stoßen wird, nachdem er ja mit dem DC und Suicide Squad nicht die besten Erfahrungen gemacht hat.
Ja, das ist auch noch so eine geile Geschichte, dass alle, die beim DCU jetzt keinen Bock mehr haben, dann aus Frust zum MCU rüberwechseln wahrscheinlich. also Jason Momoa wird der nächste Wolverine zum Beispiel. Sag ich jetzt.
Oh, was ich mir ohne Witz, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass die Til Schweiger auch irgendwie holen. Um den deutschen Markt auch ein bisschen was zu holen. Denn ich habe eine Bekannte, war längere Zeit hat die in den USA gelebt. Und da wird von Leuten, die halt Til Schweiger kennen, wird er halt wirklich so als der große deutsche Topstar aufgenommen, der auch hier sehr beliebt ist. Weil die halt immer nur sehen, oh wow, dem seine Filme spielen, wenn sie halt Erfolg haben, spielen die halt Unmassen an Geld ein. Ne? Also das kann durchaus sein, dass Til Schweiger
Das wäre mega gruselig, also das würde ich nicht sehen.
Okay, wisst ihr was, ich lege mir jetzt komplett fest, ich sage Charlize Theron, die wird irgendwann mal noch zum MCU.
Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, ja.
Ich dachte, die wäre das schon, ich habe es irgendwie, jetzt wo du es sagst, dachte ich mir so, ach, hä, was? Ach nee.
Man kann auch leicht den Überblick verlieren mittlerweile, ja.
Ah, die spielt den neuen Dr. Doom, weil ich finde ja das irgendwie mal so, auch so, es gibt ja auch schon irgendwie in Eternals gibt es ja auch so ein Gender-Switch-Ding und dadurch, dass jetzt eben Marvel versucht, so ein bisschen mehr Diversity reinzubringen, dass sie da auch irgendwelche altbekannten Rollen vielleicht auch Ihr wisst schon, was ich meine.
Aber Dr. Doom ist interessant, weil der Noah Hawley, der Schöpfer von Legion und Fargo, also den Serien, der hat ja gesagt, dass er an einem Dr. Doom-Film arbeitet.
Mhm.
Ja. Und Dr. Doom wäre ja wirklich ein brauchbarer Kandidat auch für so einen Überantagonisten, ne? Dem sich ja halt nicht nur die Fantastic Four rumärgern müssen, sondern halt auch die anderen.
Ah, das wird Charlize Theron ist gesetzt, okay?
Ja. Und halt eben noch mal als Überantagonist Hajo Schröter-Naumann. Ich glaube immer noch dran. Also das.
Ja? Gut. Okay.
Okay, wenn dann, Til Schweiger Dr. Doom wird, dann wird das unser letzter Podcast.
Ich stelle mir
das
nur so vor, wie er steht so, ja, ich kenne die gar nicht mehr. Was hast du gesagt?
Genau. Und das, seine Geheimwaffe ist Nuschel.
Wobei, wenn Til Schweiger Dr. Doom spielen wird, dann können wir uns davon ausgehen, dass mindestens eine seiner Töchter auch in dem Film mitspielen wird, oder?
Also. Oh je. Okay, wir haben jetzt zwei
das Stunden dann aber Wanda 30 Maximoff.
Minuten ja. Entschuldigung. Podcast. Und ich würde jetzt quasi gerne beenden wollen, weil wir haben jetzt alles erzählt und rutschen so ein bisschen ab in Blödsinn, habe ich das Gefühl. Ist auch in Ordnung. Aber ihr dürft jetzt quasi noch ein paar Abschlussworte sagen, was ihr jetzt noch gerne loswerden wollt. Und dann würde ich mal den Deckel drauf machen. Stu.
Ja, was kann ich dazu sagen? Im Gegensatz zum Andi verkneife ich es mir, aufs Klo zu gehen. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt zum Ende kommen. und zum Podcast, ja, hat mir großen Spaß gemacht, das mit euch auszudiskutieren. Ich hoffe, das sehen die Zuhörer ähnlich. Wenn nicht, seid ihr doof. Und ja, ich finde, Phase 4 ist von den Kinofilmen her spannend. Die Serien stinken mir zu sehr nach Kalkül und denen kann ich weitestgehend auch nur Desinteresse entgegenbringen. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommt und bin aber auch ganz froh, dass wir jetzt erstmal noch ein knappes Jahr Ruhe haben. Wobei, ich nehme an, die Promotion-Arbeit für Black Widow wird spätestens im November, Dezember anlaufen. Da kommt wahrscheinlich der erste Teaser und dann geht's auch wieder los. Aber ja, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Und ja, das war's.
Okay, Andi.
Ja, da kann ich mich schon wieder nur anschließen. Also
okay, der nächste.
Mir ist auf jeden Fall jetzt bei diesem schönen Gespräch wieder aufgefallen, wie kompliziert und weitreichend dieses komische Marvel-Universum sein kann. Und ich hoffe, sie schaffen es irgendwie noch einige schöne Geschichten zu erzählen mit verschiedenen Genres und verschiedenen Schauspielern und dem ganzen Bullshit und nicht langweilig werden. Und ich habe schon Bock drauf, wie schon vorher gesagt. Finde ich nicht, dass es gerade irgendwie abflacht, sondern eher so auf Hype-Höhepunkt ist. Und ich muss mich da ein bisschen dazu zählen, obwohl ich auch manche Hypes jetzt nicht teilen kann. Egal, ich sage jetzt einfach schnell mal auf Wiedersehen und vielleicht besprechen wir irgendwie alles Weitere ein anderes Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Okay. Ich freue mich tatsächlich mehr auf Phase 5 als auf Phase 4, komischerweise, weil die Ankündigungen einfach größer sind in Phase 5. Sehe das wie Stu mit den Serien, das riecht sehr, sehr stark nach, hier, guckt mal, wir haben hier noch Disney Plus, kommt doch mal her. Ich werde es trotzdem tun und ich werde mir die Serien auch ansehen und ihr werdet sie wahrscheinlich auch besprochen haben irgendwann in einen Abgebinged-Podcast mit Stu und mir. Gehe ich fest von aus und hoffe natürlich, dass diese vierte Phase tatsächlich diese Genre-Idee nutzt, um da neue Dinge zu platzieren, neue Stile auch vorzubringen und einfach auch was Frisches in dieses MCU zu bringen, damit halt der Übergang auch gewährleistet ist und da auch immer noch was kommt. Und spätestens 2022 mit der nächsten Phase, vielleicht bis 2025 und dann irgendwann bis 2028, dann reden wir irgendwann über 20 Jahre Marvel-Filme. Das würde ich sehr spannend finden. Ich glaube, dann geht der Podcast irgendwann noch länger, wenn wir darüber sprechen, auch im Rückblick dann. Da habe ich Lust drauf. Ansonsten hat mir das echt viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vor allen Dingen an dich. Vielen Dank, Andi, dass du da warst.
Ja, gerne.
Genau, und Stu hat sich noch nicht verabschiedet, das darf er gleich noch tun. Das heißt, der darf die letzten Worte haben. Yes. Und ich sag auch schon mal, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, Stu. Vielen Dank. Bevor ich mich verabschiede, noch ein paar Informationen. Den Andi könnt ihr hören beim Telestammtisch. Außerdem könnt ihr ihm beim Facebook folgen und bei Instagram. Und er hat eine eigene Comicreihe, die heißt Bountylust, nicht wahr?
Ja, richtig.
Ja, also haben die wir
jetzt auch ähnlich komplex wie das MCU.
Ja. Ja, ja, ja. Damit ist also jetzt die Werbung hier erledigt.
Entschuldigung.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das auf iTunes, Deezer, Podigy oder Spotify hört, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen, aber auch über ein paar Kommentare. Wir würden gerne wissen, was ihr von der Phase haltet, Phase 4, Phase 5, was haltet ihr von den Serien? Ja, und damit wär's das. Ich bedanke mich beim Andi und beim Thomas für ihre Zeit. Ich bedanke mich meiner Blase, dass sie lange durchgehalten hat und werde mich jetzt verabschieden und aufs Klo gehen. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut.
Ciao, ciao.